Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Eigentlich wollten wir auch so ein bisschen über Teefabrik quatschen, ne? Aber du hast, jetzt ist Torben nicht da und, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt hier schon auf Record
gedrückt.
Just in case, wir können ja mal reinkommen, wenn wir reinkommen. Wir können jetzt auch noch das kurze Teefabrik-Recap machen.
I don't know. Ey, mach.
Also folgendermaßen,
macht halt Sinn.
Wir waren auf der Teefabrik, nein, Spaß.
Ach. Nein. Ich war da ja nicht da, sonst hätten wir das zusammen machen können.
Ja, Frechheit. Wir haben ja schon die Live-Folge quasi rausgebracht. Da wurde ja auch schon so ein bisschen was erzählt, so mit Helmut und Gustav Ganz. Da war Leipzig auf jeden Fall im Haus. Also Gustav, so halb Leipziger, möchte ich jetzt mal behaupten. Auch das ist mysteriös so ein bisschen.
Ich dachte, ich habe den Podcast nachgehört und ich habe rausgefunden, dass er aus dem Saarland kommt. Und ich dachte so, schade, dass ich nicht da war. Das wäre für mich nochmal 5 Minuten Thema gewesen.
Ja, locker. Ja, Facts. Aber es ist so, ich glaube, auf dem Sprung nach Leipzig, da sind schon Dinge geplant. Ja, ja. Deswegen so halb. Ja, was war die Frage? Tapefabrik nochmal.
Ja, wie war Tapefabrik?
Ja, an sich war es sehr geil. Einfach weil, also ich glaube, wir lieben das sehr einfach, dass es so untergründig und so vielseitig ist. Also du hast irgendwie super viele Strömungen, die sich teilweise auch, glaube ich, gar nicht so geil finden. Also ich sag mal, die oldschooligeren Heads, für die ist jetzt das, was experimentell irgendwie auf den kleineren Stages abgeht, vielleicht nicht genau das Richtige, wo die irgendwie zu feiern können, und andersrum sind wir vielleicht raus bei so ein paar älteren Semestern und halt deren Rap-Stilen. Hm. Aber es findet halt alles in einem wirklich sehr wholesome Rahmen zusammen. Und es ist nicht so, dass da irgendjemand sich über den anderen lustig macht, sondern es ist eher so, alle feiern so Hip-Hop auf ihre Art und alle kommen so zusammen, weil es dieses Untergrundding ist. Und also dieses Konzept finde ich extrem gelungen, ehrlich gesagt.
Mhm, voll. Aber du warst auch schon mal dort, oder?
Mhm. Ja. Ja, schon öfter. Ich habe einmal so Solo-Konzerte gehabt, aber das ist schon richtig lange her. Und dann war ich nochmal so da mit Tommy, mit einem Kumpel. Hm. Und von Bagage auch. Und dann habe ich mit Pimpf da irgendwie so 3 Songs gespielt.
Ah, chillig.
Diese punkigen.
Ja, weil
nice. Gar nicht. Ach, stimmt, Schlacken. Das war bei diesem Warm-up am Freitag.
Ja.
Ah, ja, doch, ja klar, jetzt, ich habe wieder Erinnerung. War das auch da, wo du Liegestütze gemacht hast, oder war das ein anderes Konzert? Dame, ich bringe hier schon durcheinander. Das ist vielleicht auch eine schlechte erste Frage.
Nee, ich glaube, das war nicht das, wo ich Liegestütze. Ich glaube, da habe ich keine Liegestütze. Nee.
Ich kann gar keine Liegestütze.
Nee, den Song habe ich da nicht gespielt.
Okay.
Aber ja, ich habe da auch gemerkt, dass es mit den Liegestützen nicht so cool war.
Ich sag mal so,
es bleibt eine Erinnerung.
Ich war vor ein paar Wochen auch bei so einer englischen Post-Punk-Band. Leo kennt das schon, weil basically jede zweite Konzerterfahrung ist mit irgendeiner englischen Post-Punk-Band. Und da wurde das Element Liegestütze auf Stage machen auf jeden Fall auch eingepriesen.
Ja.
Also es macht seine Runden, ja. Du bist nicht der Einzige.
Ja, also ich sag mal so, also ich habe es einmal gemacht alleine und dann so vor allem Liegestütze, einfach so durchgezogen, einfach so spontan. Da meinte Tommy, also mein DJ, Adli, hinterher so, ey Digga, das war richtig uncool. alle glotzen zu und so, das war halt so.
Ja, ich habe das aber bei anderen Artists aber auch schon gesehen. Ich glaube, Amewu hat das oft auch gemacht.
Und dann habe ich beim nächsten Mal, das war dann, glaube ich, bei der Priminale, da habe ich dann irgendwie eine Ansage gemacht, komm, wir machen alle gemeinsam. Und dann haben voll viele, da waren wirklich richtig viele Leute und dann haben voll viele Leute mitgemacht.
Nein.
Liegestütze. Und das war ein geiles, das war auf jeden Fall geiles Bild auch, so hinterher.
Tja,
aber ich generell, ja, diesen Song spiele ich auch jetzt nicht unbedingt noch.
Liegestütze, neues Element von Hip-Hop unlocked.
Ja, einfach auch ein bisschen Fitness machen, nicht mehr Fitner.
Digga.
Ey, sorry.
Ja, ich würde mal die normale Introduktion machen. Wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir heute eine neue Stimme hier zu Gast. Torben ist leider heute verhindert aus gesundheitlichen Gründen, aber dafür freuen wir uns, dass wir einen wunderbaren Gast haben. Dizzy, hallo. Herzlich willkommen im Rap-Stammtisch. Danke, dass du da bist.
Boah, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die ganze Zeit hier eure Snacks
mache,
weil ich schmatze die ganze Zeit nur ins Mikrofon.
Perfekt. Auch dafür sind wir da. Das ist exakt das Level, wo der Podcast performen möchte.
Ja, Mann. Genau, und du hast jetzt auch letzte Freitag kam deine, ich weiß gar nicht, würdest du es EP oder Album nennen?
Ja, irgendwas, wo Tracks drauf sind.
Tracks drauf sind, ja, aber du, ey.
Irgendein Datenträger, Tape, nee, eigentlich ist es, bis jetzt ist es eine EP.
Bis jetzt ist es eine EP, okay.
Also kann sein, dass dann noch mehr draus wird.
Was? Oh, mysteriöse Ansagen schon im ersten Take. So, das finde ich natürlich hervorragend. Ich muss noch mal kurz. Die EP heißt ja. Sorry.
Morgen werde ich mich dafür hassen.
Hast du dich schon dafür?
Für die Platte?
Ja.
Nee, noch nicht.
Ein Glück.
Sehr gut.
Aber nö. Nö, eigentlich bin ich gerade mega, mega happy damit.
Ja. So. Ich an der Stelle auch die typische Hip-Hop-Frage, wie war die Resonanz bisher?
Gut, also, ja, ich meine, heutzutage, das Ding ist halt, früher war ich halt auch irgendwie gewohnt, dass sowas natürlich irgendwie viel mehr besprochen wird und dass viel mehr passiert und jetzt habe ich schon wieder so ein Gummibärchen im Mund.
Ich nehme sie dir gleich weg.
Aber ich habe mich irgendwie damit, also ich habe so viele cute Nachrichten bekommen von Leuten und so, und das ist mir mittlerweile eigentlich viel mehr wert, und ich glaube, das ist so mittlerweile einfach irgendwie das Dopamin, das ich dann bekomme, als jetzt irgendwie irgendwelche, die ganzen Artikel, die früher da waren, oder, also früher, muss man auch sagen, war ich ja irgendwie, hatte ich ja noch ein bisschen Major-Rückwind.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn man das alles selber macht, jetzt wieder so alles nochmal wieder ein bisschen anders, so, dann hat man natürlich da wird dann nicht so auf den Busch gehauen. Aber ich sag mal, für die Umstände bin ich total happy über das Feedback.
Ja. Ich hab auch so das Gefühl gehabt, dass ich in meiner eingeschränkten Bubble, ich hatte auch, ich meine, klar, du bist für uns kein Unbekannter und viele unserer Freunde oder viele unserer ZuhörerInnen auch nicht, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass ich überdurchschnittlich viel für ein Release von dir Leute irgendwie, die irgendwas auf Social Media geteilt haben und gesagt haben, geiles Album, geiles Ding, unbedingt reinhören.
Geil, ja.
Ja, ja. Also das war, also hatte ich schon auch den Eindruck, ist ein bisschen mehr gewesen als jetzt irgendwie vorhergehende Projekte.
Mhm.
Und da habe ich mich auch natürlich sehr für dich gefreut. Und aber ich muss natürlich auch sagen, mir hat's auch sehr gut gefallen. Und ja, also ich nehme hier vorgreifende Meinung rein. Wir haben jetzt irgendwie quasi so ein halbes Jahr durch und wir machen ja gerne auch immer eine Jahresabschlussfolge.
Diesmal sind wir eigentlich einfach viel zu busy, um so ein Halbjahresding irgendwie
zu machen. Aber, das auch, aber ich glaube für mich bisher beste EP des Jahres.
Echt jetzt?
Ja, schon. Oh, schon. Wow. Finde schon. Also persönlich so, aber.
Okay, das freut mich natürlich sehr. Boah, ich hab Gänsehaut.
Ja, Mann.
Krass, Dankeschön.
Ja, so nice auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich habe das Gefühl, wir werden auch noch ein bisschen tiefer gehen in diese EP, in dieses Release. Mhm. Ich möchte aber zum Rechtsstart von, wir sind übrigens in Folge 107, wir müssen den Counter auch immer ansagen, danke. 107 jetzt schon. Das ist ein klassisches und aus Prinzip Ding, dass wir, wenn wir Gäste haben, die Frage stellen, meistens am Anfang, weil es irgendwie schlauer ist, wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Wie hat es bei dir mit der Musik angefangen? Und ich fände es ganz nice, wenn wir mit dir da auch einmal reinstarten können. So, du kannst natürlich so zurückgehen, so weit tief gehen, wie du willst. Du musst jetzt nicht deinen Wikipedia-Eintrag chronologisch von A bis Z erzählen, aber so, du bist ja auch schon richtig lange dabei. Ich glaube, du machst jetzt seit 10 oder über 10 Jahren Musik, die man zumindest auch noch nachhören und nachverfolgen kann. Also wahrscheinlich auch schon ein bisschen davor, was jetzt nicht im Internet gelandet ist. Mhm. Deswegen würde mich krass interessieren, so, wo du herkamst, und dann können wir ein bisschen später vielleicht drüber reden, also, was jetzt abgeht.
Also wie ich zum Hip-Hop hören gekommen bin oder wie ich zum Hip-Hop machen gekommen bin?
Ich glaube, eigentlich beides bedingt sich im besten Fall.
Eigentlich bedingt sich beides, das stimmt. Weil eigentlich habe ich relativ schnell, also ich war eigentlich schon auch immer sehr kreativ und habe gelesen, dann habe ich selber irgendwelche Geschichten geschrieben, ich habe irgendwie gezockt und oder was weiß ich. Ich habe immer so, also als ich damals irgendwie so Videospiele gespielt habe ich davon geträumt, selber irgendwie Spiele zu entwickeln oder so, das, was bei mir erst sehr spät war. Oder immer gedacht, ich mache Filme, weil ich Filme geil fand. Also ich habe dann irgendwie in der Pubertät ging das bei mir los, dass ich irgendwie Rapmucke gehört habe. Davor war ich irgendwie so, bei einer alleinerziehenden Mom bin ich aufgewachsen und irgendwie war dieses Rap-Ding für mich schon so ein, irgendwie so das, was so ein bisschen so eine Vaterfigur ergänzt hat, so ganz cheesy ausgedrückt, aber so dieses diese ganzen harten Typen. Also ich habe schon echt auch mit Agro Berlin natürlich und so.
Hast du mit Agro Berlin hören angefangen?
Ja, also ich glaube, mein Vater, mit dem ich nicht so viel Kontakt hatte, der hat mir mal eine Beastie Boys CD geschenkt und darauf bin ich schon krass hängen geblieben, und dann hat er mir auch nochmal eine Eminem CD geschenkt und ich war dann ein riesen Eminem Fanboy.
Waren wir alle irgendwann mal.
Ja. Ja, genau. Und dann kam natürlich so Kool Savas, dann auch irgendwie Frauenarzt und was weiß ich alles und die Sekte, und dann Bushido fand ich natürlich total geil wegen diesen epischen Samples und so. Meine Mutter ist Opernsängerin, deswegen habe ich auch so irgendwie so einen Bezug zu klassischer Musik und ich habe immer, war immer so, hab damals so einen Videorekorder gehabt, ich habe irgendwie so VHS-Kassetten immer so auf dem Sperrmüll gefunden oder so, ich habe immer viele Filme geguckt.
Vom Sperrmüll die VHS.
Nee, auch generell, ja genau, deswegen so, das habe ich irgendwie viel gehört und dann auch relativ schnell angefangen, selber irgendwie Mucke zu machen. Ich habe bei dem Typen, wo ich mir immer so die PlayStation 1 Spiele geholt habe, der hat mir von Fruity Loops erzählt und hat mir das dann mal irgendwie gebrannt und dann habe ich angefangen, meine eigenen Beats zu bauen, die schon damals eigentlich so mega kreativ waren und dann habe ich irgendwie so meine CDs auf dem Schulhof verkauft und dann andere junge Rapper, die alle richtig wack waren, aber mit denen habe ich dann natürlich Mucke gemacht und davon gab es jetzt nicht so viele in Erfurt, aber dann gab es dann irgendwann, da war mir so eine kleine Bubble an Leuten, die gerappt haben und so und dann hatte ich dann eine Crew und ja, irgendwie hat so durch dieses Rap-Ding habe ich, also ich bin ja eigentlich in Berlin Prenzlauer Berg aufgewachsen und so in meiner Pubertät eigentlich nach Erfurt gezogen und durch das Rap-Ding habe ich da aber schon irgendwie viele, ganz viele Leute kennengelernt und irgendwie kannte man mich dann irgendwie als die Person, die rappt und so und das ist dann natürlich dann in diesem ganzen Erfurter Mikrokosmos hat mir das dann auch viel bedeutet irgendwie und dann so Freestyle-Cyphers, diese ganze Crew-Ding dann irgendwie für irgendwelche Leute immer Support spielen, wenn die da in der Provinz auftreten und so.
Sehr stark.
Ja. Und dann kam aber irgendwann dieses Dizzy-Ding. Das war dann eigentlich ein ganzes Stück später, also vorher hatte ich noch andere Namen.
Checker. Diverse Einflüsse, die hier schon mitgenannt wurden auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, deine Mom ist oder war Opernsängerin. Bist du in diese Bubble irgendwann mal reingegangen? Ich habe ja mittlerweile einen mehr oder weniger direkten Bezug dazu, weil ich einfach an einem Opernhaus arbeite, in einem Dayjob. Yes.
Ah, crazy.
Und davor aber mit so, also jetzt nicht mal nur mit klassischer Musik, aber so mit Oper davor so super wenig Berührungspunkte hatte und eigentlich erst, also wie lange machst du das jetzt? 2 Jahre oder so, bis mehr als 2 Jahre, halt da ja so reingeworfen wurde in diese Welt, aber es schon auf Art auch sehr faszinierend ist, gerade wenn man auch wie ich als aus irgendeiner Hip-Hop und auf jeden Fall einer Popkultur-Ecke da hinkommt und dann in solchen Kontext reingeworfen wird. Deswegen würde mich interessieren, ist da irgendwas musikalisch bei dir hängen geblieben oder hast du noch so Memories an diesem Shit?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel Berührung mit klassischer Musik gehabt als Kind schon und so. Meine Mutter hat sich immer eingesungen, mega laut zu Hause und natürlich auch viele Stücke gesehen, habe auch als Kind selber ein Stück mitgespielt, also geil. So, meine Mutter hat mich da mal mitgenommen und da habe ich dann irgendwie bei Lohengrin den zurückverwandelten Schwan gespielt und so und bin bei der Premiere die Treppe runtergeflogen.
Nein!
Das wurde im Fernsehen ausgestrahlt.
Oh nein!
Nee, aber...
Kann man das noch finden irgendwo?
Nee, ich glaube nicht, zum Glück. Wir haben das nur so auf Videokassette. Ja, nee, genau, und dann war ich dann so im Kinderchor und
ja, so hieß das halt, ne?
Und ja, und dann habe ich mich aber verändert mit der Rap-Mucke und so und dann hatte ich plötzlich einen ganz anderen Dunstkreis. Ja,
check, aber voll spannend irgendwie, also kleiner Vorgriff, also wenn man jetzt heute deine Mucke oder in den letzten Jahren hört, da ist ja so neben klassischem Rap auch einfach immer schon super viel Gesang auch mit dabei und sehr viel, was man zumindest sagen würde, definitiv keine Rap-Elemente oder so Performance-Elemente waren zu einer Zeit, wo halt du Akro Berlin gehört hast oder ähnliches, was dann halt aus Berlin kam. Insofern eigentlich ganz geil, dass es dann irgendwie vielleicht doch überlebt hat in der einen oder anderen Form, trotz der, ich sag mal, Weg- und Weiterentwicklung jetzt von klassischer Musik irgendwie.
Voll. Bei einem Song zum Beispiel von mir, Die Welt ist böse, habe ich meine Mutter gesampelt zum Beispiel, da hat sie was eingesungen.
Stark.
Ich habe jetzt gerade auch wieder einen Song gemacht, der ist noch nicht draußen, wo meine Mom vielleicht auch was drauf einsingt und so, also haben wir auch schon zusammen Musik gemacht.
Stark. Mega cool.
Es ist interessant, weil das ist auch so ein Fakt, den weiß man gar nicht so, weil Katie Supir, der Vater, ist ja auch super krass im Operngame drin. Das ist ja Daniel Barenboim. So, du bist also für mich jetzt schon die zweite.
Oh wow, ich wusste nicht.
Wusste nicht?
Nein.
Hab ich schon mal erzählt.
Ja,
irgendwie so nebenbei mal so random Fact rausgefunden, dass der Vater von Katie Spear Daniel Barenboim ist.
Ja, krank.
Ja.
Wow, okay.
Jetzt ist für dich mit der Opernerfahrung, weil jetzt, ich denke mir so, die.
Barenboim ist schon ein krasser Name. Also,
ja,
das ist schon.
Aber, wer ist Katie Supir?
Perfekt, ja. Producer, der hat auf jeden Fall auch viel für Hoodrich gemacht und ich weiß nicht so genau. Die Beats waren immer gut und auch, ich glaube, ich will nicht lügen, aber auch viel so, vielleicht auch Sido-Sachen sogar. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch nicht mehr, was der jetzt noch macht oder ob der inzwischen auch eher so Ghostwriting und so.
Könnte ich jetzt im Detail auch nicht sagen,
ja. Habe ich da nicht mehr so sehr verfolgt. Damals fand ich so irgendwie auch geile Beats und so. Und ja, die sind so, also zweite Hip-Hop-Person, die irgendwie so einen Bezug hatte. Also Not Bad scheint wohl wichtiges oder gutes Vorab-Influence zu sein.
Ja, probably.
Ich wollte vorhin schon so ansagen, weil ich finde, wir reden hier viel drüber und so einer meiner Main Talking Points ist eigentlich auch immer, dass ich so wichtig finde und so geil finde oder halt ist auch so ein bisschen aktuelle Musikkritik mäßig, weil viele gehen ja so, wenn es um Musik rausbringen geht, irgendwie auf so einen Modus raus, okay, ich bringe alle zwei Wochen irgendwie eine Single raus, dies, das, tralala und du bist einer von wenigen, die mir jetzt so einfallen, die halt wirklich auch nochmal, also ich meine, gut, die EP ist jetzt auch nicht 5 Stunden lang, aber es sind mehrere Songs, die du rausgebracht hast. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass bei dir auch eine bewusste Entscheidung ist, da die Frage, ist es das so, ist dir wichtig, dass du einfach noch so Alben oder EPs oder sowas Längeres rausbringst?
Ja, also irgendwie anders funktioniert es bei mir irgendwie nicht. Also so dieses einfach nur Singles droppen, das habe ich schon auch gemacht. Also so, wenn man mal irgendwie mal was hat und das ist wirklich so geil. Und ich habe jetzt auch echt noch einige Songs gerade rumliegen, die ich eigentlich mal so als Single droppen wollte, auch so so Features und so. Aber mir macht das schon am meisten Spaß irgendwie. Erstens, genau, macht mir das einfach immer Spaß, dann immer an so ein bisschen so ein Gesamtprojekt zu denken. Und zweitens, es funktioniert halt so einfach auch Initiative Musik.
Muss man auch einfach machen. Ach so, ja gut, fair.
Also so, man da pitcht man halt Projekte und ich bin dann schon oft, also jetzt immer wieder mal so, ey, ich habe hier ein paar Songs, ich habe eine Idee für eine Platte irgendwie oder so und ist alles noch so lose, aber ich schicke das einfach mal zur Initiative Musik, krieg eine Förderung und dann habe ich ein bisschen Kohle, um damit was zu machen so.
Ja.
Und das ist schon geil, also geil, dass das gibt. Und aber nee, generell, also bin ich voll auf. Schon werde ich auch immer, glaube ich, einfach hauptsächlich Projekte machen. Ja. Ich hätte sogar irgendwie auf längere Sicht auch mal Lust, sogar noch viel mehr Zeit da reinzustecken, mal wieder und mal so richtig lange an irgendwie einem richtigen Projekt zu arbeiten, weil das ist so, finde ich, das, was durch dieses so schnelle und Hauptsache man hat Content halt total verloren geht, dass man halt so mal irgendwie mal so richtig Liebe in Sachen steckt, wo einfach, weil ich merke das, wenn Sachen atmen können, man immer mal wieder reinhört und ein bisschen dran arbeitet, ist natürlich auch total geil, Sachen aus der Hüfte zu schießen und da habe ich auch genug Songs, aber ich merke schon den Unterschied zu irgendwie den Sachen, wo ich einfach richtig Zeit reingesteckt habe, auch nochmal und man nochmal so ein bisschen gefeilt hat und so nochmal diese Details und hier nochmal ein Job und da irgendwie was. Das ist für mich auf lange Sicht natürlich irgendwie voll befriedigend. Wobei ich dann aber auch so dieses Mal so diese schnell gemachten Sachen, da gibt es auch einige, die ich mega abfeier, so von mir. Aber genau.
Ja, klar, kann natürlich auch funktionieren so. Aber wenn du jetzt schon gesagt hast, du hast irgendwie Initiative Musik so einen Antrag eingereicht und so lose so die Ideen so reingeworfen, was du so geplant hast. Was hast du denn da für dieses Projekt geplant? Weißt du das noch, was du damals so reingeschrieben hast oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen weiter oder konkreter gefragt, was war so dieses Mal für dieses Projekt deine Idee, was du vielleicht auch anders machen wolltest als vorher, weil für mich, wie ich das gehört habe, so gerade im Vergleich zu jetzt irgendwie Schattentape oder die Sachen, die da vorgekommen sind, hatte ich schon auch den Eindruck, dass du nochmal ganz anders irgendwie, gerade wie die Beats gewählt sind und wie es irgendwie auch vielleicht ein bisschen musikalischer ist, irgendwie in der Beat-Auswahl, man hört auch mal eine Gitarre und es wird auch nochmal mehr gesungen, also vielleicht auch von Gästen und so.
Ja.
Wie war's?
Ja, also ich meine, ich sag mal so, Schattentape war halt eher so für die alten Fans, die immer so haben, mach mal was für Pestizid. Also nicht, dass ich jetzt immer nur so Fans pleasen will, aber es war dann irgendwie auch der Versuch, mal wieder so in dieses alten Gefilde einzutauchen, so wie das, was ich früher gemacht habe. Aber jetzt mit dem Projekt ging es mir schon darum, ja, vor allem jetzt neue Wege mal auszuprobieren und keine Ahnung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, gerade wenn es so um Alternative Rap geht in Deutschland, dass ich da, also viele jüngere Künstler da oft an mich denken oder so immer sagen, so, ey, du hast mich da irgendwie inspiriert, also aus dieser Bubble von jungen Leuten oder so. Und ich habe einfach Bock auf dieses Genre, einfach so viel mehr, also so, da hatte ich hier gerade bei der Platte jetzt irgendwie Bock, so dieses Alternative Rap Ding, was für mich, wenn ich daran denke, ob viel mit Gitarre zu tun hat und so. Und ich fühle einfach getan voll und auch so dieses bisschen handgemachtere, bisschen mal neue Wege rausprobieren, weg von irgendwie diesen Classic Trap Beats oder Boom Bap Beats und so. Und war einfach, glaube ich, auch, wie vielleicht auch viele gerade, irgendwie so ein bisschen inspiriert von dieser UK-Mucke und so. So ein bisschen grungy.
An wen denkst du da konkret, wenn du sagst UK-Mucke?
Naja, so Dicky Alem, Paris, Texas, ist jetzt nicht UK, aber yeah. Sorry.
So eine Band, Sorry ist so krass. Das ist genau meine, ich komme bei so englischer Mucke komplett so aus der Windmill-Scene. Also alles, was so 2018, 19 da irgendwie gegrowt ist. Und Sorry ist halt eine von diesen Bands.
Ja.
Absurd, was die machen halt. Das ist halt auch wirklich so zwischen allen Genres irgendwie.
Voll.
Plus, also da kommt vielleicht auch noch später zu, aber die sind halt auch so grafisch und visuell irgendwie geisteskrank drauf mit ihren Videos. Das ist vielleicht auch was, was dich irgendwie fasziniert.
Also gerade das Visuelle von Sorry hat mich voll inspiriert jetzt für das Artwork auch und so.
Ja, so geil.
Und ja, was weiß ich, was weiß ich. Es gibt so einen jungen Künstler, der hat noch gar nicht viele Songs. Ryan Brasil heißt der macht auch so, ist auch so UK, Two-Step-mäßig.
Ja. Hast du, glaube ich, auch auf die Playlist gemacht, kann das sein?
Ja, ne? Basically alles von dem, was du auch vorhin schon auf die Playlist gemacht hast, so zwei, drei wurden jetzt genannt, haben wir vorhin gemeinsam noch kurz angehört, fanden wir alle extrem stark, wenn wir es noch nicht kannten, insofern ja.
Geil.
Richtig nice auf jeden Fall.
Dicky, irgendwas auch drauf gemacht. Ich mache das mal auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die könnt ihr auch, ist verlinkt in unserem Podcast, könnt ihr nachhören. No. Auch die Empfehlungen von Dizzy jetzt. Und alles, was wir sonst so besprechen.
Ja, so ist es. Man kann nachhören, man kann der Playlist auch folgen. Das machen sehr viele Leute. Ihr könnt auch immer noch unseren Podcast bewerten.
Oh ja, wichtig. Gut, endlich. Was war unser Ziel für die Podcast-Bewertung dieses Jahr noch?
100.
Wenigstens um 100 kommen.
Mindestens also irgendwie 100.
5 Millionen Plays auf der Playlist, aber keiner bewertet, weil wir immer am Ende sagen, wenn die Leute schon raus sind oder vielleicht eingeschlafen, I don't know.
Ja, wir holen uns jetzt diese Bewertungen. Ja, kommt, Mann. Leute, geht rein.
Ja, ich will noch mal ganz kurz was zur Platte, sorry. Weil du noch gefragt hast, wie ich darauf gekommen bin und so. Da hat auch ganz viel der Titel eine Rolle gespielt. Ich habe mit Fettoni und so, war ich letztes Jahr in Frankreich. Da waren auch andere Leute dabei.
Irre. So urlaubsmäßig.
Nee, wir haben da so, das war dann so bei Lee Musik, das ist so ein Studiokomplex.
Ist das dieses Weingut?
Mhm.
Ich habe Talky da ab und zu auf Instagram rumhängen sehen und die KIZ-Leute auch, also bestimmt zu anderen Zeitpunkten und so, aber ich habe öfter schon so lustige deutsche Musiker und Rapper da irgendwie hängen sehen und das sieht voll idyllisch aus und so, also voll wie der Traum einer Umgebung, in der man irgendwie was Kreatives macht, weil es scheint halt so komplett abgelegen.
Das war saugeil, also das war wirklich, also Fettoni hat uns mitgenommen, genau, und da waren dann auch noch Dienst und Schulter, Josie Miller, Talky und so, ne, und Lugatti und Nein und genau, irre, dann noch so eine Sängerin, weiß nicht genau, wie sie heißt, A-Wing, also genau, Future Bay, ja, und wir haben dann alle miteinander Mucke gemacht und hat wirklich jeder mit jedem Tracks, wir haben da so viele Tracks gemacht, die jetzt irgendwo rumliegen und keiner weiß, was damit passiert und da haben wir, da hatte ich irgendwie diese Zeile, morgen werde ich mich dafür hassen und dann meinte Fettoni so, ey, das ist wäre ein geiler Name für eine Platte. Und deswegen hatte ich, weil ich auch irgendwie dachte, es passt gerade zu mir. Also so ein bisschen dieses oft nicht so an morgen denken, aber auch so dieses Verdrängen und so. Also ich, genau, dieses viel Verdrängen und es passt auch voll gut zum Zeitgeist und so, dieses nicht an morgen denken und so.
Ja.
Und ja, deswegen war auch dieser Titel so ein bisschen da und deswegen auch, glaube ich, auch, das hat auch irgendwie bei allen Songs so ein bisschen mitgespielt. Ja, das wollte ich eigentlich nur noch sagen.
Ja, checke komplett. Wenn man so, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, dass es dir schon wichtig ist, auch irgendwie alternative dann zu klingen und halt, ne, eher einen Entwicklungsschritt nach vorne zu machen, jetzt zumindest mit diesem Projekt, anstatt nochmal, ich sag mal, ein paar ältere Themen nochmal neu aufzuleben, nochmal neu zu beleben und so weiter. Und man hört es natürlich auch direkt, wenn man reinkommt, irgendwie schon. Ich fand den ersten Track, beziehungsweise das Intro, was ja so ein bisschen, sag mal, die Soundkulisse aus so ein paar Instrumentalgeräuschen, aber auch so Außenaufnahmen so ein bisschen ist, geht dann über in quasi den ersten richtigen Track. Ich bin sicher, dass wir den schon mal in einer regulären Folge besprochen haben, als er halt als Single rauskam. Ich glaube, das habe ich vielleicht sogar mit Torben zu zweit gemacht.
Könnte sein.
Nagel mich nicht drauf fest. Und ich habe aber noch im Kopf, dass ich den eher nonchalant besprochen habe, das für mich halt so ja ein normales Single war und nicht so, glaube ich, ein Bild, was da aufgemacht wurde, nämlich quasi so, dass es im Kopf brennt halt so. Habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich das halt cool finde und nice und so. Aber halt so, ich habe den bestimmt so maximal anderthalb Mal so durchgehört und jetzt, als ich nochmal, ich sag mal, etwas fokussierter in dieses ganze Projekt reingegangen bin, höre ich diesen ersten Track, wie er reinkommt, denke mir so, wie konnte ich damals eigentlich so locker darüber quatschen, weil der erschlägt einen ja eigentlich von so thematischer Schwere und da stecken so unglaublich viele Abfucks drinne, die du da irgendwie raushaust und das alles halt auf einer auch wirklich Soundkulisse, die halt erstmal schwer und bedrückend ist halt einfach. Magst du vielleicht ein bisschen was zu diesem Song erzählen, auf dem auch so Sachen eine Rolle spielen, du hast schon gesagt, so mit Verdrängung, aber auch so große Sachen wie so der eigene Selbstwerden irgendwie nach außen performen, aber drin, ne, Twister im Kopf, mhm, die kompletten Abfuckung ist eigentlich eine Seite, die man vielleicht nicht nach außen zeigt und die man vielleicht auch nicht im Instagram-Feed sieht, aber wahrscheinlich dann in der eigenen Wohnung schon irgendwie, mhm, ja.
Ja, also das ist wirklich ein Song, also den habe ich ja mit Dienst und Schulter gemacht, also mit dem Moritz, und da waren wir einfach im Studio, wir hatten vorher schon irgendwie so einen anderen Song die ganze Zeit gemacht und so. Und dann wollten wir eigentlich schon alle gehen und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir machen jetzt, probieren wir dann mal noch ein kurzes Ding. Irgendwie mal so einen Song ohne Drums zu machen. Und dann hat Moritz einfach dieses Riff da eingespielt, diese Melodie und so. Und dann habe ich diesen Text einfach wirklich in kürzester Zeit runtergeschrieben. Und das war, glaube ich, einfach alles so, was mir wirklich auf der Seele lag in dem Moment. Also das ist ein Song, der ist halt wirklich super schnell entstanden. Der ist einfach so runtergeschrieben. Krass. Und hat sich irgendwie, das war irgendwie mega Magic, diese Session, weil alle, die dabei waren, sich auch so das Gefühl hatte, die konnten sich alle mega krass mit diesem Text auch identifizieren, so, ja. Und da haben mir auch viele Freunde gesagt, so, und irgendwie hat er sich dann so ehrlich angefühlt, so, und das war, und es geht ja genau in dem Sinne auch so ein bisschen um das Verdrängen, dieses in sich reinfressen und so und immer nach draußen performen, wie du sagst und so, ja. Ja, der hat sich irgendwie, ja, es hat sich genauso angefühlt. Auch immer so in Zeiten, wo man auch so viel Stress, wenn man viel Stress hat und so. Also ich hatte da, glaube ich, viel Stress einfach generell. Und ja, auf dieses Gefühl, dass das nicht ausreicht. Man muss auch dazu sagen, ich habe vorher ein Buch über ADHS gelesen und da war es auch so, dass viele Sachen, die da drin standen, nicht so gedacht habe, ja man, so genau so geht's mir, so wie es ja. Bei vielen gerade so ist. Und das fließt auch ganz ein bisschen in den Text rein.
Ja. Ja, checke total, aber das sind ja auch, also ohne jetzt irgendwie nochmal tief in irgendwie ADHS reingehen zu wollen, aber ich glaube, das sind ja auch Sachen, die sich durchaus auch mitbedingen, dass wir ja auch voll in einer Zeit leben, die super schnelllebig ist, die irgendwie auch eine gewisse Komplexität, aber auch so eine Gleichzeitigkeit hat. Also ich glaube, jeder von uns kennt es, dass man so gewisse Aktivitäten fast schon automatisch gar nicht mehr so, also nicht mehr raw-dogged und einfach nur macht, sondern basically das Handy halt einfach noch einfach noch so alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten in die Hand nimmt und kostet mal den Feed checkt, ob halt gerade der Film läuft oder du willst halt ein Album fokussiert hören, whatever so, die sich nicht ganz konzentrieren können auf Sachen. Ich glaube, dass also sowohl Leute mit irgendwie ADHS diagnostiziert oder nicht, kennen alle dieses Phänomen, so ein bisschen mehr oder weniger ausgeprägt.
Deswegen, ja.
Also das, ich habe da sehr viel in dem Song auf jeden Fall drin gesehen, wo ich so gedacht habe, ja, Kai schon zumindest grob schon zu connecten, sind sehr viele Sachen drin, die man selber gefühlt hat. Wenn Torben jetzt am Start wäre, der leider heute krank draußen ist, der hätte den Film nochmal ganz, also das weiß ich, ganz anders gefühlt nochmal. Also ja, das ist schon ein sehr eindrucksvoller Song auf jeden Fall gewesen, der ihn auch so ein bisschen erschlagen hat. Also ich habe wirklich so, wenn man den einmal fokussiert hat, ist so, ah fuck, da steckt sich echt viel Wahrheit drin.
Das war auch der Grund, warum ich bei diesem Song habe ich ja so zum ersten Mal so richtig angefangen, so ein bisschen Instagram-Content zu machen und so, dieses irgendwie, ich lasse mein Handy im Bus liegen und dann stellt sich da eine Oma hin und dann steht da, dann irgendwie, mit ADHS oder so. Das war dann für mich so, okay, was ist jetzt für mich die Essenz des Songs oder worüber man irgendwie so, was man da irgendwie zum Zoom machen kann, und da habe ich schon gedacht, irgendwie, ja, es geht halt basically eigentlich um ADHS, so, das ist schon so, auch so ein bisschen, schon auch irgendwo so das Überthema gewesen.
Ja, checke total. Was in dem Song auch noch so ein bisschen vorkommt, dass du ansprichst, dass du so gehasselt hast, um dir so ein bisschen selbst auch zu beweisen, dass du was wert bist, dass du was kannst und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass da nicht die Beweise auch in der Vergangenheit schon liegen, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Gefühl, wo ich jetzt mal vermuten würde, dass es nicht so einfach weggeht. Ist es auch immer noch so ein bisschen bei dir vorhanden? Ich kenne es auch so von zumindest ein paar anderen Leuten, dass es halt irgendwie für die total wichtig ist, einfach immer wieder Dinge zu machen und sich selbst das zu beweisen, quasi, dass man noch da ist.
Ja, schon.
Also ich meine, das trifft ja auch, also bei Musik ist das ja voll das Thema irgendwie, wir hatten das ja vorhin auch schon so, wie oft bringt man halt Sachen raus und wie oft zwingt man sich da auch dazu, irgendwie nochmal ein neues Projekt fertig zu machen und so weiter und so fort. Ja.
Ja, schon, also voll, also erstens, ich bin halt einfach selbstständig, da hasselt man einfach selber, wie bekloppt so.
Ja.
Und dann nebenbei noch Mucke machen und es ist also bei mir ist immer viel Gehassel, und wenn ich nichts zu tun habe, dann lege ich 3 Tage erstmal depressiv auf dem Sofa. Aber dann ist auch okay. Also ich meine, sag mal so, wenn ich 2 Wochen Zeit frei habe, dann muss ich immer erstmal verarbeiten, was alles passiert ist. Erstmal so hardcore chillen, erstmal gar nichts machen, erstmal so ein bisschen depressed sein, und das ist auch voll okay, dann irgendwie mal da durchgehen, und dann ist wieder geil, so wenn ich Zeit habe, auch so im Urlaub irgendwie erstmal so alles prozessen. Ich brauche auch dann immer erstmal eine Weile, um irgendwo anzukommen. Aber ja, irgendwie suche ich mir diesen ganzen Workload schon immer aus, auch so das mit Mucke und ich habe tausend Ideen und dann machen Leute irgendwie ein geiles Projekt und dann bin ich da mit dabei. Das treibt mich schon alles extrem an, aber ich merke schon auch, das ist auch alles trotzdem viel zu viel. Also ich muss da schon auch einfach echt auf mich aufpassen und krieg's auch immer besser hin so. Aber ja, ich hatte schon echt krasse Sachen. Also ich hatte schon so kreisrunden Haarausfall und was weiß ich, Tinnitus und all so möglichen Stresssymptome, also die aus dem Bilderbuch.
Überlastungssymptome quasi.
Ja, 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 voll.
Was hast du jetzt so für Tipps für dich so gewonnen, was du machst, so ein bisschen runterzukommen aus diesem Trip? Hast du was überhaupt? Also ich weiß ja nicht.
Ich lasse mich einfach nicht mehr so krass stressen, so. Also so, auch wenn manchmal, wenn man, also klar, es ist manchmal nicht so geil, aber wenn dann irgendjemand wegen irgendwas rumstresst und was einfach gerade nicht so wichtig ist, dann bin ich so, ey, das hat jetzt gerade wirklich keine Prio, ich habe jetzt was anderes zu tun.
Ja, sehr gut.
Das konnte ich schwerer und auf jeden Fall mehr Nein sagen. Das fällt mir extrem schwer, aber das lerne ich gerade immer mehr und kriege ich auch immer besser hin. Aber noch nicht genug. Also auch wenn es da manchmal wehtut und ich weiß, ey, wenn dann Leute sagen, oh Mann, ey, aber das wäre so geil und oh fuck, ich habe jetzt voll mit dir gerechnet und so. Das heißt, habe ich hier immer wieder, also mit, gerade wenn es um so Videoprojekte geht oder was auch immer, also gerade bei Videoprojekten. Weil ich mache echt für einige Leute immer jetzt so Videos und schneide hier und da und helf damit oder auch bei Features und so, da fällt mir so oft einfach so schwer, Nein zu sagen. Und das muss ich einfach lernen, sonst kriegt man einfach wirklich ein zu viel. Und also sich abgrenzen ist einfach arschwichtig. Und dann auch so ich habe da schon immer so mein Ritual, so mit irgendwie zum Sport gehen und so runterkommen. Ja. Das ist eigentlich so das, was mir am ehesten hilft, irgendwie mal so abzuschalten oder so oder mal rausgehen.
Ja.
Aber ich mach's auch trotzdem. Müsste es trotzdem auch immer noch mehr
klar,
machen.
Ja, klar, natürlich so. Ich kenne das, meine Partnerin ist auch selbstständig und es ist natürlich nochmal ein anderer Grind, irgendwie das irgendwie kreativ irgendwie zu machen, aber halt irgendwie dieses Nein sagen, gerade als Selbstständiger, wo man halt, da steht halt immer dieses monetäre Ding halt auch hinten dran, das ist dann halt auch so schwer oder sagen, okay, aber ich muss halt eben auch jetzt auf meine verdammte mentale Gesundheit irgendwie achten und halt irgendwie mal jetzt da nicht sagen, ich mache jetzt mal hier das noch schnell irgendwie in der Nachtschicht irgendwie noch 4 Stunden reingesprungen.
Ja,
so.
Das war bei mir früher immer der Fall. Also immer Nächte durchgearbeitet, weil ich 1000 Sachen zugesagt habe oder das noch machen wollte und dann noch Mucke und früher war auch immer so das Ding, dass Musik machen für mich eigentlich nur nachts ging, wenn keiner, mich einfach niemand erreichen kann, weil einfach so das Gefühl, entweder wegfahren alleine oder irgendwie komplett nachts, wenn alle schlafen. Aber jetzt geht es schon total, jetzt geht es mittlerweile total gut. So, ich kann eigentlich mich jederzeit ransetzen und irgendwie was machen. Aber was ich noch sagen wollte, also was mich aber auch, als ich diesen kreisrunden Haarausfall hatte und so, das war alles in dieser Promophase von Angerbaby damals. Also so, wo ich irgendwie sowohl irgendwie Jobs hatte, als auch irgendwie so ein Album, wo ich mich mit viel zu krassen Kopf gemacht habe, wie das jetzt so ankommt oder was auch immer, also so da Filme geschoben, was ich irgendwie bei vielen Artists sehe, dass viele Leute sich natürlich übelst die Filme schieben, weil man steckt ja auch viel, viel Liebe rein und so.
Ja, klar.
Und das ist auf jeden Fall, was sich bei mir total geändert hat. Ich bin da so viel weniger emotional involviert als früher so. Also so dieses, dass ich mir da so mir zu sehr Kopf gemacht habe und mich das so emotional so immer so mitgerissen hat. Also Singles oft, Single-Releases waren oft voll die depressiven Tage. Das haben ganz viele Artists, mit denen ich rede, dass sie sagen, fühlt sich halt immer an wie, du arbeitest die ganze Zeit auf was hin und dann kommt es so raus und es passiert halt einfach nicht so viel. So, das ist halt nicht mehr so der Fall. Und das muss dann erstmal wieder growen und was weiß ich. Und das ist auch also völlig okay. Und das meiste Feedback kriegst du wenn du dann mal live spielst und die Leute kommen und sagen, geil, oh, ich hab das. So, und das kriege ich eigentlich immer richtig krasses Feedback von Leuten, wenn ich irgendwie live spiele oder so. Aber wenn du das erstmal so einfach nur so ins Internet bringst und das kommt so raus, es ist immer ernüchternd. Da habe ich auch mit, was weiß ich, Yassin geredet oder so letztens, der hat das auch gesagt, dass es ihm so geht oder so verschiedene Leute. Und ich glaube, mittlerweile bin ich da einfach nicht mehr so emotional so drin. Manchmal denkt man sich schon so, ja, warum checkt das jetzt keiner, wenn bei so einem Song einem so richtig hart am Herzen liegt, aber das ist dann wirklich ein halber Tag so und dann mach ich mir wieder über andere Sachen Gedanken. Also und auch so, diese ganze Promo-Dings, das ist bei mir alles viel entspannter. Ich bereite das alles vor, hau das raus, mach ein bisschen was, macht so, dass es irgendwie Spaß macht. Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht. So, sonst braucht man es auch nicht, braucht man es halt auch nicht zu machen.
Wann war das letzte Mal, wo du hast gerade gesagt, irgendwie so bringst du einen Song raus, wo du so richtig drin warst, du hast gesagt, dass die Leute checken nicht. Wann war das letzte Mal? Gab es so einen Song?
Bei Nasty.
Ja.
Der ist auch auf der Platte. Ja. Da war es aber auch, aber das ist dann auch wieder so Erwartungen, die dann geschürt werden. Einfach so dieses, die alle möglichen Freunde sagen, boah, das ist eine richtige Radiosingle, boah, der ist so krass. Und Freundin sagt, die hört eine Dauerschleife beim Joggen und so. Und alle waren so, boah, der ist so geil. Und ich mochte ihn auch sehr. Für mich war das vor allem irgendwie, ich fand das spannend, weil es irgendwie dachte so, bei mir rechnet jetzt keiner damit, dass ich so eine Ballade mache. Und ich fand, für mich war das auch irgendwie ein Song, ist auch ein Song mit einem Augenzwinkern irgendwie. Aber ja, dann irgendwie habe ich mir dann natürlich, wenn dann also man so alle darüber reden, so okay, der Song ist krass, so, oder das ist so eine übliche poppige Single so mäßig, und dann denkt man sich so, okay, dann wird halt bei dem vielleicht mal ein bisschen was gehen, wie so streamingmäßig, und dann ist es so der Song, der am allerwenigsten passiert ist, wo der so rauskam und erstmal so wirklich super wenig gestreamt wurde, und da war ich irgendwie so einen halben Tag so oder einen Tag so, hä, was geht denn jetzt ab, warum checkt den Song jetzt gar keiner so, aber aber es ist auch wirklich also nicht so schlimm. Also und vor allem, also das Ding ist halt wirklich, bei dem Song habe ich einfach so insane viel Feedback bekommen. Den Song haben auch mit Abstand am meisten andere Künstler gepostet, und da habe ich von so vielen unterschiedlichen Artists irgendwie Nachrichten bekommen, von Leuten, von Freunden. Also das geht dann so gar nicht mit einher, oft mit wie viel das, also oft die Songs, die am allerwenigsten gestreamt werden, sind die Songs, die haben, für das man von erstmal so das meiste Feedback kriegt. So, das ist so, andere Songs gehen total ab auf Spotify, aber da sagt keiner irgendwie in meinem Umfeld irgendwas dazu. So.
Ja.
Das ist manchmal total weird. Ja. Das ist eh alles so ein Voodoo, von daher, da muss man sich eh von frei machen.
Ja, scheiß Algorithmen in jeder Hinsicht, also sowohl auf Streamingdiensten bis natürlich Social Media. Also manches ist halt auch einfach, es wird ja auch manchmal einfach mehr gepusht und kriegt mehr Reichweite, ohne dass das jetzt mit der Qualität oder dem Song an sich zu tun hat und so weiter. Mhm. Aber eigentlich fand ich das, was du am Anfang von diesem Teil gerade gemeint hast, voll das schöne Plädoyer für, ja, man muss halt immer wieder rausgehen, man muss auf Live-Konzerte gehen, und man muss generell auch in anderen Bereichen einfach Sachen mit Leuten in echt machen, weil es halt doch mal eine ganz andere Bubble, ein ganz anderes Umgehen und Miteinander sein ist, als halt wirklich immer nur so Diskurs oder auch so Feedback auf Songs, whatever, ob das jetzt so aus Konsumentinnen-Sicht oder aus deiner Künstlerin-Sicht ist, weil es einfach nochmal völlig anders ist, sich mit Leuten im Real Life auseinanderzusetzen. Total. Das ist eigentlich wie bei diesem Tape-Fabrik-Ding auch so, du kommst halt mit Leuten über dieses Hip-Hop-Ding nochmal ganz anders ins Gespräch, und das passiert da auch voll viel auf diesem Festival, als wenn du halt so Online-Scheiß verfolgst, wo halt alles im deutschen Bereich so zugespammt ist, so mit großen Mainstream-Sachen, die mich jetzt an vielen Stellen halt nicht so dolle jucken, so, aber dann, also wenn du erstmal mit Leuten ins Gespräch kommst, ist halt nochmal irgendwie, ist wieder eine andere Welt, als sie auf Insta aussieht. Ist bei mir zumindest voll so.
Das war bei mir so meine erste Tour, da bin ich komplett aus dem Latschen gekippt, weil das über die ganze Pandemie war, ja, ist ja alles nur online passiert, und irgendwie während der Pandemiezeit ist ja irgendwie diese, meine Spotify-Hörerschaft von 16.000 auf, glaube ich, 160.000 gestiegen zwischenzeitlich. Oh. Aber trotzdem habe ich davon gar nicht so viel mitgekriegt. Also ich habe gesehen, es gibt viel mehr Hörer, aber trotzdem postet man dann alles und so, kriegt vielleicht ein paar mehr Nachrichten und so. Aber als ich dann irgendwie meine erste Tour hatte und dann erstmal so im ersten Gig dachte ich auch, es geht irgendwie nicht so viel, und dann kam aber noch richtig viel Abendkasse. Da stehe ich da auf einmal vor so einer riesen, also was heißt eine Riesenmeute, aber so ein, vor so einem kleinen Club, der relativ voll ist, und alles ging komplett besoffen ab. Da war ich einfach so, Digga, was geht hier ab? Also dann, und die kommen dann alle super emotional, und so bestimmt zwei Leute, die dann sagen so, boah, wegen deiner Musik bin ich noch am Leben und so, das habe ich auch immer wieder.
Crazy.
Krass. Und dann bist du so, wow, okay. Also das ist auch so ein Feedback, bewegt halt schon Leute so. Und,
ja.
Und so, das merkt man einfach nicht, wenn man da die ganze Zeit, gerade in der Pandemie, die ganze Zeit nur am Rechner sitzt und Sachen hochlädt.
Ja, voll. Das schreibt halt auch keiner als Instagram-Kombi. Also machen vielleicht schon Leute, aber wahrscheinlich eher die wenigsten, die das wirklich so stark emotional berührt. Das schreibt ja nicht random als Kombi unter ein Reel, was du gepostet hast, yo, wegen deiner Musik bin ich am Leben. Das ist halt einfach nicht der richtige Kontext dafür,
total,
sowas loszuwerden, ne? Und das ist ja schon irgendwie krass dann.
Ja. Und Plädoyer für Live-Konzerte.
Ja.
Immer.
Also, ja, für uns super wichtig.
Sau wichtig. Also ich lebe für den Scheiß.
Ja, unter anderem.
Unter anderem. Es ist für dich, also du hast ja gerade schon gesagt, dass es für dich aus diesen Gründen super überraschend war, aber es ist dir auch immer wieder wichtig, irgendwie sagen so, ich will unbedingt Konzerte spielen, ich will unbedingt meine Musik irgendwie präsentieren können, oder ist es eigentlich eher nur so, okay, ich will eigentlich vor allem meine Musik machen, weil ich kenne auch andere Leute, die sagen halt so, ey, ich will halt vor allem die Musik machen, damit ich die live präsentieren kann und vor einer Publikum spielen kann.
Kenne ich auch. Also ich liebe es, live zu spielen. Mir macht es wirklich, also ich liebe das wirklich total, und ich freue mich auch jedes Mal total auf ein Konzert. Aber das war früher auf jeden Fall anders. Also so, früher habe ich es einfach gemacht und dann so das Konzert spielen hat irgendwie dazugehört. Da hatte ich aber auch noch überhaupt keine kein richtiges Gefühl dafür oder für mich und so. Und war auch immer so sehr unsicher und so. Also es ist echt lange und dann irgendwann kam dieses Gefühl von so, man muss, ich muss da niemandem was beweisen, ich gehe auf die Bühne und die Leute sind da, um mich zu hören, ja, und so. Und dann hatte ich irgendwann eine andere Attitude und da habe ich natürlich auch viel ausprobiert, aber mittlerweile macht es immer Bock und die Stimmung ist eigentlich auch immer geil und ja. Also am geilsten natürlich, wenn dann irgendwie der Raum voll ist und die Leute die Texte mitschreien und man sich dann so, also ich bin natürlich irgendwie 100-mal aufgeregter, wenn da nur 10 Leute stehen, die mich nicht kennen, als wenn dann kompletter, da können 500 Leute sein, wenn ja. Da die meine Texte können, dann juckt mich das nicht.
Bist du dementsprechend auch deutlich aufgeregter, wenn du irgendwie auf einem, ich sag mal, so einem Festival spielst, als ein eigenes Konzert?
Nee, das ist, glaube ich, gleich.
Das ist gleich.
Ähnlich. Also eigenes Konzert, so ein Tour-Gig ist natürlich, also da ist man richtig aufgeregt vom ersten Konzert, weil man sich ja so super viel überlegt hat, ja, und weil klar, man ja einfach anderthalb Stunden spielt oder länger. Und da sind einfach so viele Sachen, die man da irgendwie, man überlegt sich ja da ganz viel und das will man ja auch jetzt irgendwie nicht vergessen. Und aber man probt bei so einer Tour natürlich extrem viel. Deswegen, und dann nach so einem Gig, zwei Gigs, ist das alles so drin, dass es dann einfach nur noch extrem Bock macht. Und ja, so Festival-Gigs, da ist man immer, da bin ich schon, naja gut, da bin ich schon auch immer sehr aufgeregt. Aber also, es kommt drauf an. Also es kommt immer drauf an, wie lange ich vorher nicht gespielt habe und so.
Ja, klar. Check ich.
Ja, checker. Ich meine, bei Konzerten geht es halt auch, das ist ja schon gesagt, auch echt immer viel so um Energy, ob die Leute am Start sind und so weiter. Und da kann man eigentlich den Bogen zu der EP auch voll machen, weil nach diesem Downer-Einstieg, der so richtig schwer hittet, wird das Tempo danach halt, also erstens, das Tempo zieht an, die Übergänge sind halt auch wieder recht fließend gemacht, also man kommt soundmäßig schon easy vom einen ins andere, aber das ist halt direkt so, kommt eine schnelle Bassline rein und es kommen halt vor allem schnelle Drums einfach rein, die wirklich, ne, peitschen halt so ein bisschen nach vorne direkt. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen kurz die Punk-Einflüsse erklären, die zumindest Song 3 und 4 dann so auf dieser EP schon beeinflussen und dann halt schon dieses Gefühl geben von, okay, krass, jetzt geht's erstmal ordentlich nach vorne, plus eigentlich auch ein bisschen drüber natürlich, wie du es in den Texten dann so auslebst.
Ja. Also was ist die Frage, wie?
Die Frage ist eigentlich so ein bisschen wie dieses, ich übertreibe und ich gehe voll rein, Punk-Mindset in deine Musik passt und so, also der Teil, der danach kommt oder die Phase, die danach kommt, ist ja dann genau diese Ballade, über die wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben, so im Drittel- bzw. Sechstel-Takt, die dann wieder einen ganz anderen Film fährt. So ein bisschen, also keine Ahnung, genau, die Frage ist so ein bisschen, woher kommt der Punk-Einfluss und wie lässt du den in deine Musik rein und was gibt dir das?
Naja, ich glaube, es ist erstmal so dieses im Osten so, dieser ganze Punk-Vibe, ich komme halt aus dem Osten und war mit Antifa-Leuten früher zusammen gewohnt und viel mit so, sag ich mal, so mit punkigeren Leuten zu tun gehabt und so. Also das steckt da schon viel drin und viel in meinem Umfeld wurde Punk-Mucke gehört, so, ne, immer früher. Und ja, also für mich war jetzt vor allem so gar nicht so, also für mich war es vor allem so dieser UK-Vibe, so dieses, so das, was ich irgendwie gerade spannend finde und dieses so Handgemachte und so, plus, dass ich mit Tom Pork Muck gemacht habe, so, das ist so ein Homie von mir und der generell viel so ein Sound fährt und genau, ich war einfach so, Bock hatte auf diese Roughness so und dieses, ja, dieses Fuck you, es macht einfach Bock, da auch so rumzublacken und so dieses Anti-Ding und so und das macht mir live auch extrem Bock.
Ja, glaube. Kann ich mir das dann schon so vorstellen, dass also bei der Produktion, bei den Beats, bist du dann schon mit involviert oder kriegst du eher so fertige Sachen und sagst dann, ja, kann ich mir vorstellen oder nein, kann ich mir nicht vorstellen? Und plus Zusatzfrage, ist es dann schon so auf Instrumentenbasis eingespielt oder ist das alles in der DAW irgendwie produziert? Also teilweise ist es halt schwer rauszuhören, ob es einfach sehr gut in der DAW gemacht ist oder ob da jemand noch Instrument irgendwo mal aufgenommen hat.
Kurze Zwischenfrage.
Digital Audio Workstation.
Danke. Nee, das ist eigentlich, also so, die meisten Sounds sind wirklich eingespielt, so, also fast, also super viel und wir machen super viel mit analogen Synthesizern und so, also das ist kaum so programmierter Shit.
Okay, so nice. Also genau, den Vibe bringt es halt auch schon echt gut rüber. Ist aber schon eher ungewöhnlich natürlich auch für, also auch für Alternative Rapper oder so, weil viele natürlich schon ihre Instrumente irgendwie, ich sag mal, sehr advanced innerhalb von einem Laptop mit irgendwelchen Plugins und so weiter. Man kann ja super krass viele Sounds auch kreieren und so weiter. Also man kann ja auch kreativ sein irgendwie, aber ich finde halt diese diese Roughness kommt halt schon ein bisschen mehr rüber, wenn man halt tatsächlich noch irgendwo draufdrückt oder irgendwie eine Seite anschlägt oder ähnliches.
Ja, voll. Ja, genau, also das war so ein bisschen auch die Prämisse von der Platte so. Das ist halt schon so mit unterschiedlichen Leuten entstanden, die da mitgearbeitet haben und so am Ende, weil ich bin halt bei Tom Pock und der hat das dann alles nochmal so ein bisschen zusammengebracht auch. Ich habe selber auch mit dran rumproduziert und so, aber ich war auf jeden Fall bei jedem Song immer von Anfang bis Ende dabei oder habe selber mitproduziert oder wir haben das zusammen gemacht oder jemand hat eingespielt, ich habe geschrieben, also so, das ist eigentlich so das einzige Beat, den es schon so ein bisschen gab mit dieser Bassline, war dieser 3 Nächte mit Shelterboy. Das ist der 4. glaube ich, und der hatte schon so ein Beat und diese Bassline, aber da haben wir auch nochmal richtig viel auch dran gearbeitet. Genau, den hatte Tom Finster produziert, also diesen Grundbeat davon. Ja, der macht eigentlich Drum and Bass und hat als TK1 früher das XOXO-Album von Casper mit produziert.
Crazy.
Das sind natürlich extrem starke Referenzen, weil er mir sagte, mit den Leuten habe ich meine letzte EP gemacht, so gelungen. Aber auch das zeigt eigentlich schon wieder, ne, kommt dann aus dem Drum and Bass und so, dass halt einfach wahrscheinlich sein Sound auch deswegen so lebendig wirkt, weil einfach super viele Leute aus Ecken auch irgendwie herkommen, die halt nicht ganz klassisch irgendwie Hip-Hop sind und halt nur so Boom-Chuck-Beats also können oder machen wollen, so ist ja immer ein bisschen die Frage, aber also ich finde, man merkt es halt krass irgendwie an der EP, dass halt wirklich sehr viele verschiedene so musikalische Einflüsse und ich sag, Denkrichtungen irgendwie mit reinfließen. Das macht es halt einfach spannender, wenn die Sounds irgendwie auch abwechslungsreich und lebendig sind.
Ja, total. Und ja, also mich treibt es halt immer an, auch irgendwie immer wieder irgendwie Wege zu finden, die man hier gerade vor allem irgendwie noch nicht so kennt und so irgendwie und Sachen zu machen, die irgendwie so ein bisschen so neue Sounds zu finden. Und deswegen, wenn ich Mucke höre, ich bin ganz oft an Sachen, die ich einfach noch nicht vorher gehört habe und Sounds und ich finde gerade so mit analogen Geräten, das ist immer viel spannender und so, weil das immer so voll viel auch durch Zufall entsteht und so, und das liebe ich halt auch immer, wenn Sachen glitschen, wenn es irgendwie und auch vor allem wenn Sachen irgendwie lebendig sind und so. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich glaube, das kann man auch noch viel mehr perfektionieren, irgendwie das irgendwie noch geil hinzubekommen da und so, ja.
Ja, aber also ich finde, was du und was ihr schon hingekriegt habt, ist halt so, das ist schon Sound, würde ich sagen, weiß nicht, wie du jetzt siehst, Leo, aber würde sagen, gibt's jetzt keine anderen Deutschrap-Artists, wo ich sage, habe ich da so schon gehört oder in einer richtig ähnlichen Richtung. Das ist euch halt schon gelungen, etwas zu machen, was dann halt wieder neu und frisch klingt. Und wenn man ehrlich ist, also wenn es erstmal gemacht ist, ist es halt irgendwie natürlich leicht zu sehen und dann so, ja klar, ist ja voll der logische Schritt und ja, Weiterentwicklung muss ja sein und ja, das passt ja voll rein, ist ja voll der gute Fortschritt, aber es ist eigentlich übelst hart, glaube ich, aus der Masse irgendwie rauszustechen, weil so vielen Leuten, die Musik machen, die basically ja alle ein bisschen das Ziel haben, dass die Mucke ein bisschen eigenständig klingen soll, einen eigenen Charakter haben soll und so weiter, insofern,
voll.
Good job.
Dankeschön. Ja, ich glaube, so wenn ich sowas weitermache, also gerade, also ich kann es ja jetzt mal kurz hier mal spoilern. Also es ist eigentlich, habe ich das gepitcht beim Initiative als eine A- und eine B-Seite und das ist eigentlich nur die A-Seite. Oha. Das heißt, eigentlich soll es noch eine B-Seite, soll noch eine B-Seite kommen, da arbeiten wir auch gerade dran. Ich weiß aber noch nicht so richtig, ob ich das hinkriege gerade so, also ob wir das rechtzeitig alles hinkriegen in diesem Rahmen. Aber eigentlich war das mal der Plan, weil das ist ja auch schon immer alles viel Arbeit. Aber ich merke halt gerade so, gerade durch dieses jetzt so konstant diesen Sound fahren und immer weitermachen, wie sehr, also so, das ist schön und gut zu sagen so, ey, ich bin jetzt hier irgendwie so Deutschrapper, ich habe so und so gerappt davor und jetzt mache ich mal so einen Sound und so weiter und so fort, der für mich ja trotzdem auch irgendwie naheliegend war, schon so dieser Sound, weil ich habe vorher schon auch viel irgendwie so mit so analogen Geräten und Glitches und irgendwie mal auch mal Sachen, die so ein bisschen double, also wo die Drums schneller waren und so weiter und so fort und auch so Gitarrensounds. Aber das ist trotzdem irgendwie so, dass ich merke, so die Mucke zu machen, da muss man auch ein bisschen eigentlich mal aus seiner Komfortzone rauskommen, was so dieses Deutschrap-Ding angeht, die Performance, die Stimmperformance und so weiter und so fort. Also für mich habe ich irgendwie das Gefühl, das ist das, was mir auch gerade immer mehr Spaß macht, da einfach auch noch mehr auszuprobieren, was so diese ganze Performance angeht und so da drüber zu gehen, irgendwie nochmal so ein bisschen freier zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Antrieb bei mir, so Sachen einfach so immer so besser zu werden und auszuprobieren und zu üben und genau, dass ich immer das Gefühl habe, das kann ich noch besser, ich versuche es noch weiter. Irgendwie so.
Ja. So nice.
Hervorragend.
Also eins dieser Sachen passt total zu diesem so aus dem Deutschrap-Muster rauskommen. Ich kann da auch nur alle Artists, die zuhören, ich kann ja auch nur bestärken, das auch zu machen, auf jeden Fall. aber was du echt gut hinkriegst, finde ich, also nicht erst bei der EP, das war davor auch schon voll das Ding, aber du hast echt ein krasses Talent dafür, so sneaky Ohrwurm-Hooks einfach zu schreiben. Also selbst beim ersten richtigen Song ist das halt schon so, wir haben es jetzt schon besprochen, so voll der Downer-Text, voll der hart kommende Text eigentlich ist, aber du kannst halt die Melodie schon easy in deinem Kopf mitsummen und es bleibt halt total hängen. Ja. Und bei Nasty ist es ja auch so,
du willst das Nasty, na na na.
Es ist halt, also total Ohrwurm und sonst wie. Ist das einfach eine Gabe oder arbeitest du schon bewusst so auf, so das ist die Hook, ich brauche eine krasse Melodie und du singst so lange, bis du was Krasses findest, oder ist das wirklich sehr intuitiv?
Ja, das ist schon eher intuitiv. Also so, das ist dieses Classic irgendwie, da, dann hat man irgendwie so ein Instrumental irgendwie und dann ist so, summt man da irgendwie auf Fake Englisch rum und dann ist so eine geile Melodie. Und aber ich muss sagen, bei Nasty war es so, dass ich den Text vorher schon irgendwie mal was anderes hatte. Aber bei Nasty ist sowieso irgendwie eine interessante Entstehung, weil ich von Kuba einfach irgendwie, der hat einen Song gemacht, den hat er noch nicht rausgebracht, aber da fand ich einfach diese Akkorde so geil. Und dann wiederum habe ich diese Akkorde genommen und habe einfach diesen Text drüber gesungen, den ich eh schon davor stehen hatte, die erste Strophe, die ich irgendwie mal geschrieben hatte, weil ich es irgendwie witzig fand oder so. Und dann habe ich es über diese Akkorde geschrieben und fand's mega geil. Dachte dann aber so, ach scheiße, das sind jetzt die Akkorde von Kuba. Und dann habe ich einfach ein Splice-Sample drunter gelegt. Und jetzt kann ich ja mal sagen, diese Gitarren-Chords bei Nasty sind einfach ein Splice-Sample, aber es hat dann einfach so gut gepasst. Und dann haben wir dann den Rest da drumherum ausproduziert und so. Und ja, so ist der entstanden. Aber genau.
So nice.
Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Sorry, Alter.
So
muss es funktionieren.
Also wir sind hauptsächlich auch hier für die weirden Side-Stories. Ja. Die Side-Stories ist es genau, was wir hören wollen.
Ja.
Ey, extrem stark. Klingt ehrlich gesagt super. Plus, also du sagst es ja, ihr habt ja noch dann hin und hinterher noch so drumherum ausproduziert und es klingt natürlich dann trotzdem sehr nach irgendwie einem speziellen, aber schon halt nach einem Dizzy-Song. Also ich finde es halt auch überhaupt nicht schlimm, halt basically den Song zu basen auf einem Text, den du einfach schon mal geschrieben hattest, plus Splice-Sample. Also es ist halt eine völlig okaye Origin-Story, ehrlich gesagt, für einen Song.
Ey, manchmal ist es halt auch so, da will man einfach, hat man einfach irgendwie gerade so ein Ding im Kopf irgendwie oder so eine Melodie oder was weiß ich und dann will man es einfach nur ganz schnell festhalten und dann ist es irgendwie so nice, dass man denkt, okay, ey, da mache ich jetzt einen Song draus so. Und genau, und hatte den dann Dienst und Schulter gezeigt und also Moritz, der fand den so geil, also der fand den auch gleich mega nice und meinte, ey, schick mir mal die Spuren und so. Und genau, der hat dann noch so ein bisschen was drauf gemacht und Tompok hat auch noch ein bisschen was drauf gemacht und genau, ein paar Sachen sind von mir produziert, ja.
Ja. Genau, es gibt ja auch noch dieses Smooth-Gitarren-Solo, was so den Track so ein bisschen ausfaden lässt am Ende. Das haben wir wahrscheinlich auch Dienst und Schulter dann irgendwie eingespielt.
Genau.
Weil es kommt schon ziemlich nice. Es hat mich dann zum Beispiel an das Debütalbum von B.Bilbo erinnert, wo halt Pars super viel, also zumindest an einigen Stellen halt bei der Produktion auch diese richtig, richtig nice Gitarren-Samples so zum Ausklingen eines Songs reingebracht hat. Ich liebe das ja, wenn Rapper diese tun und gut können.
Ja, voll.
Shoutout.
Ja, ey, du, ich höre immer das alte Bilbo-Album immer noch gerne, ich weiß nicht, ob es 2 Jahre alt
ist. Karussell.
Ja, genau.
Ja, Karussell ist Hammer.
Ich freue mich auch jetzt, wenn jetzt, ich weiß gar nicht, wann genau jetzt das Album kommt, aber es sind schon einige Sachen draußen, es hat sich alles schon sehr verheißungsvoll, wie man sagt, angehört. Und ja, ich gehe mal davon aus, du hast wahrscheinlich das Bilbo-Album wahrscheinlich schon mal gehört.
Mhm.
Bist du auch drauf?
Ich bin zweimal drauf.
Zweimal drauf.
Leak.
Wird wahrscheinlich okay sein für ihn, dass das hier geleakt wird.
Ich glaube auch.
Ja, ja.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Um bei deinem Tape zu bleiben, anderen musikalischen Aspekt, den ich wirklich auch krass gut fand, passt so ein bisschen zu diesem UK Post-Punk, aber das hört man dann zum Beispiel bei meinem Bre halt richtig krass, dass es halt die Bass, beziehungsweise, oder es ist halt eine tief gestimmte Gitarre so, die halt reinkommt mit diesem Thema, was ja den Song total trägt und die ganze Zeit durchläuft. Prägt diesen Song schon irgendwie krass und hat halt auch wieder so den Charakter von, die merke ich mir halt einfach, diese Bassline so, ich könnte sie halt jetzt wieder direkt aus dem Kopf summen, einfach weil sie sehr markant ist. gleichzeitig steckt da textlich auch super viel drinne, mit dem wir uns, glaube ich, ja auch schon viel beschäftigt haben und was sich auch so voll bei dir durch deine Diskografie zieht, weil so in alten Interviews, egal ob das jetzt irgendwie vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren war oder so, du wirst natürlich voll häufig darauf angesprochen, dass du eine Vergangenheit in Erfurt hast, dass du irgendwie das Aufwachsen mit erst Berlin, aber so in der, ich sag mal, vielleicht entscheidenderen Jugendzeit irgendwie schon halt im Osten und in Erfurt hattest. Ich komme auch aus dem Osten, aus Sachsen-Anhalt. Und dieses Thema von, man ist irgendwie aus dieser Heimat dann schon irgendwie weggezogen, in welche Großstadt jetzt auch immer, bei dir dann wieder zurück nach Berlin quasi, begleitet super viele von Leuten, die halt diesen Weg, sag ich mal, gewählt haben. Und du, genau, verarbeitest es so ein bisschen auf dem Song, dass du halt eine Freundschaft oder Freundschaften aus dieser Zeit hast, die sich jetzt irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und weit weg von dem entwickelt haben, wo dein Leben hinging. Und teilweise beschreibst du das ja auch relativ deutlich mit dem Begriff so Kampf, und heute willst du nur noch, dass halt, dass es mir schlecht geht, dass so meine Lebenswelt halt eigentlich gar nicht mehr in deine reinpasst sozusagen. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie sich das so angefühlt hat, den Song zu schreiben, und wieso gerade dein Gefühl zu Heimat und zu Ostdeutschland ist, weil das ja aus meiner Sicht auch etwas ist, was sich in den letzten 10 Jahren ja auch nochmal krass entwickelt und verändert hat. Also vor 10 Jahren war die AfD zum Beispiel, die du auch auf dem Song mentionst, relativ an den Anfängen. Da hatten wir halt noch so Pegida-Demos und ich glaube, die Anfänge dieser Partei, aber da war, glaube ich, nicht abzusehen, wo wir heute 2025 stehen.
Ja. Ja, ich meine, mit dem Song geht es eigentlich vor allem um die Leute, mit wirklich dieses Leute, mit denen man früher gechillt hat und mit denen man richtig irgendwie echt eng befreundet war oder so. Und die man eigentlich auch immer noch mag, ne, irgendwie, und die, wo man aber weiß, die wählen die AfD, und man irgendwie ist es halt immer schon irgendwie, ja, das ist halt irgendwie frustrierend und schwierig, weil wenn man dann darüber redet, dann artet das natürlich im Streit aus. Also ich muss auch sagen, so, dass ich mit den Leuten jetzt einfach auch nicht mehr so viel zu tun habe und so, und ich ja jetzt auch nicht versuche, also da irgendwie ich versuche da jetzt auch, also wenn ich jetzt, was weiß ich, jemanden treffe von damals, der jetzt die AfD wählt oder so, bin ich zum Beispiel, ich habe da jemanden getroffen und der meinte, also in Erfurt so letztens, ne, von früher, und mich regt das irgendwie voll auf, dass so die Sachen, die der bei Facebook postet und so, und dann meinte der aber so, ich habe gesehen, du spielst heute Abend und so, ich komm vorbei, und ich war so, nice, geil, komm vorbei, ist doch cool. Und eine Freundin von mir meinte so, hey, warum hast du dem das gesagt? Wir wollen jetzt keine AfD-Wähler bei unserem, bei dem Konzert heute Abend haben und so. Und es war so, ist doch am besten, wenn er da,
ja,
bei dem Umfeld, wenn er auch mit dabei ist. So, also so, ich meine, was soll man sonst machen? Außer so, Leute ausstoßen bringt halt auch nicht viel irgendwie.
Ja.
Und
ich habe mich auch gefragt, weil der Song hat mich auch sehr berührt. Ich komme nicht aus dem Osten, aber ich komme aus dem Saarland. Wahrscheinlich so ein bisschen der Osten des Westens, auf gewisse Art und Weise. Ja, aber es sind halt so diese Geschichten. Ich habe das halt auch so, Leute, wo ich irgendwie kenne, man aus der Schulzeit irgendwie mal irgendwie mit den Kong irgendwie Fußball gespielt, keine Ahnung. Und ich hatte mich auch gefragt, so, aber bei dir ist scheinbar so, das ist jetzt nicht eine konkrete Geschichte, sondern das ist halt so mehrere Leute, und das ist irgendwie so in einem Song zusammengefasst.
Ja.
Und ich habe mich halt auch gefragt, so, weißt du, dass diese Leute vielleicht den Song gehört haben, oder würdest du dir wünschen, dass sie den halt öfter mal hören und sich dann vielleicht auch denken, oh ja, okay, das ist eigentlich schon.
Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das gehört haben, weil
aber hast du Reaktionen dazu bekommen von denen?
Von denen nicht direkt, aber so, was weiß ich, Leute aus dem Freundeskreis haben das gepostet, oder also so, gerade in Erfurt wurde der Song. Ich habe zwar gesehen, dass ein paar Leute da gepostet haben und so, also und das sind auch, die Leute folgen mir ja auch, und das sind auch so, der eine Homie, der die AfD wählt, der schreibt mir immer noch ab und so, hier geiler Song und so, also es ist halt auch nicht so, also
ja, das ist
weird. Ja, also so, aber es ist halt auch vielleicht auch nicht er unbedingt, der gemeint ist. Es gibt auch Leute, mit denen habe ich auch sogar gerappt früher, so, bei denen weiß ich, die wählen jetzt die AfD und so. Und die haben so voll den Groll auf mich, weil ich so, also so, da ist ein richtiger Frust, weil ich so diesen, für den so links versifften Rap mache auch irgendwie in irgendeiner Hinsicht. Und was weiß ich, aber, ja, ich meine, früher war das ja alles, also so, kannte man ja einfach so, weil gerade als ich da irgendwie gerappt habe und auf der Straße war, ich habe ja auch teilweise, hat man dann irgendwie mit Hooligans gechillt und aber mit Leuten, mit denen man
halt dann die Leute, die sind halt da, ne?
Ja, genau, und dann trotzdem auch so voll in diesem Hip-Hop-Ding verwurzelt, und Also so, und das ist ja auch erst seitdem es jetzt irgendwie die AfD gibt, ist jetzt auf einmal so alles so, kann man so alles so, alle Leute auf einmal so kategorisieren und so. Damals war das irgendwie alles viel verschwommener, weil die NPD haben die jetzt nicht unbedingt gewählt, so. Aber jetzt die AfD, weil jetzt ja, natürlich alles verschwimmt und jetzt ist es natürlich irgendwie, damals, das, also, ne, das, ja, keine Ahnung, das macht jetzt irgendwie so ein, jetzt werden die Gräben immer tiefer und so, jetzt geht alles immer weiter auseinander und, ja.
Ja, ich frage mich halt auch immer so, weil ich bin jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, was ist so der entscheidende Moment, dass Leute so geworden sind, weil die waren es ja offensichtlich damals nicht so, wie ich dich jetzt wahrgenommen habe. Und ich frage mich immer so, okay, ich bin jetzt offensichtlich auch anders geworden und denke mir immer so, okay, für mich war das halt so wahnsinnig prägend, dass ich eben nach Berlin gezogen bin. Du hast halt einfach ein ganz anderes Umfeld und wirst halt eben anders sozialisiert dadurch und kriegst halt eben vielleicht auch eine globalere Perspektive oder halt irgendwie eine offenere Perspektive. Und vielleicht mal umgekehrt gefragt, hast du das Gefühl, wenn du in Erfurt geblieben bist, dass du vielleicht auch in so eine Richtung gerutscht wärst? Oder hast du das Gefühl, dass die Leute, wenn die vielleicht auch eher mal nach Berlin gekommen wären, dass die vielleicht irgendwie auch eine andere Perspektive hätten?
Also erstmal
politische Frage.
Na, erstmal so, ich habe ja erzählt, ich habe früher mit Antifa-Leuten zusammen gewohnt.
Ja.
In der gleichen WG hat auch jemand gewohnt, der später die AfD gewählt hat. So, also es ist so, damals war das einfach, also man hat das ja damals alles gar nicht absehen können. Aber ich war schon immer sehr links auf jeden Fall. Ich habe das dann irgendwie so, meine damalige Freundin oder so einer Mutter gemerkt, so dieses super rechte Gedankengut. Aber mir ist es dann hier und da aufgefallen, auch wenn ich mit, was weiß ich, mit irgendwie, mit migrantischen Freunden da irgendwie so geredet habe oder so, die auch irgendwie Mucke gemacht habe, wenn die mir so von den Erfahrungen erzählt haben, oder wir sind Hammer zu 70 irgendwie so Nazi-Club gestürmt, weil irgendjemand mal auf die Fresse gekriegt hat und so. Also es war halt schon alles irgendwie eine Rolle gespielt. Aber dieses, dass die Leute jetzt die AfD wählen, das war schon immer, also so, wenn du dann auf jemand, mit dem du früher gechillt hast, dann siehst du auf einmal auf Facebook, der postet nur noch so AfD-Kram, nachdem man irgendwie mal irgendwie so ein paar Jahre nichts mehr miteinander zu tun hat, das ist schon erstmal ein Schock.
Ja, ey.
Also so, oder was heißt ein Schock, aber es ist so schon so, oh, Digga, du auch jetzt oder was? Und dann, da gibt's halt ein paar Leute so. Und dann führt man da so mit denen mal so die Diskussion. Aber man merkt halt, man kann dann auch irgendwie nicht viel verändern so mit diesen Diskussionen, aber so dieses, dieses Gefühl. Und ich, also so, auch so, ich habe auch im, was weiß ich, im Verwandtenkreis sind auch Leute, die AfD wählen und so. Das ist natürlich so, das schafft natürlich total viel Frust und ich grübel da oft dran und oft über Argumente, wie ich die Leute, was ich den Leuten sagen werde und was weiß ich, das wühlt einen so auf die ganze Zeit, aber ja, es ist
eklig so, ne, weil man würde gerne irgendwie Leute überzeugen und dann, also ich finde es auch irgendwie wichtig, dass es die Leute gibt, die sich irgendwie die Mühe machen im Freunden- und Verwandtenkreis irgendwie versuchen, so Argumente zu zeigen, so hey, oder halt irgendwie auch, ich habe so super oft einfach Freunde so oder ältere Leute, die dann irgendwie WhatsApp-Status irgendwie ballern und du siehst halt einfach nach 3 Sekunden irgendwie absolut bescheuerte, gelogene Scheiße oder irgendeinen AI-Slop und du schreibst denen dann so, ey, du weißt schon, dass das alles völlig haltlos ist und so, ja, nö, ich habe das nur geschickt bekommen, ich fand das interessant und so. Ja, aber weißt du, immer mit diesen Grind muss man sich vielleicht auch manchmal gönnen, auch wenn es manchmal auch frustrierend ist. Ich finde es irgendwie wichtig, dass es genug Leute gibt, die das irgendwie machen, die vielleicht jetzt irgendwie nicht. Ich meine, du machst ja auch noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, du trittst ja auch gerne mal irgendwie bei, du hast am 1. Mai bist du aufgetreten. Du hast, glaube ich, jetzt auch gestern hast du irgendwie bei Girly hast du irgendwie ein Konzert gespielt wegen der, ich sag mal, Grenzziehung, will ich schon sagen. Oder ja, Zaun hochziehen und so. Klar, das ist natürlich noch mal ein Step beyond, aber irgendwie die Leute, die halt wirklich im, ich sag mal, im privaten Umfeld irgendwie auch versuchen, irgendwie noch mal eine Fahne hochzuhalten, dass die AfD halt einfach menschenverachtend ist. Vereinfacht gesagt, oder ganz viele andere Gründe finde ich einfach super wichtig.
Ja.
Und also auch an der Stelle Respekt dafür, für dich und alle anderen, die es machen.
Ja, voll. Also ich meine, früher war ich so, hab Facebook aufgemacht und sehe so voll viele Leute, die ich von früher kenne, posten so entweder totalen Schwurbler-Scheiß oder total rechte Scheiße und mit denen war ich früher feiern und dann weiß ich, früher habe ich da täglich irgendwas dagegen, weil mich das immer so aufgeregt hat und mich da täglich immer irgendwas runterkommentiert mit bla und versucht gegen zu argumentieren und dann kamen so vor 20 Leute, die unter meinem Ding da und da wenn du da und ich mache Facebook einfach nicht mehr auf, also das macht einen ja wirklich komplett bekloppt, also da bringt er also so, das bringt halt gar nichts, aber trotzdem wichtig, mit den Leuten zu diskutieren auch und irgendwie zu reden und so.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall auch starker Song, das vielleicht nochmal zurück zur Musik. Danke.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch gut Text auf jeden Fall dabei. Also ich finde es eigentlich voll die völlig schwierige Frage auch irgendwie.
Weil, ja.
Also dieses so, wie damit umgehen, weil ich sehe komplette Perspektive, es bringt ja gar nicht, die so vor den Kopf zu stoßen, dass, dass quasi, dass die wirklich, dass der Graben so tief ist, dass sie nie zurückkommen können im Sinne von, ey, war scheiße, wie ich mich da benommen habe, was ich da irgendwie für Ansichten vertreten habe, aber jetzt sieht es anders aus, so dieser Weg sollte ja den meisten Leuten schon auch irgendwie offen stehen, vor allem wenn irgendwie im Osten natürlich so 30-40% der Leute mit gemeint sind, weil es halt alles die AfD-Wähler sind. Und gleichermaßen muss man sich natürlich, finde ich, trotzdem immer so hart abgrenzen, dass man halt auch die Grenzen klar zieht und also, ne, das passiert jetzt, keine Ahnung, bei der CDU ist das ja genau das Gegenteil quasi der Fall, das ist ja immer so, man muss gerade so weit wegbleiben, dass es noch irgendwie okay ist, dass man diese Leute trotzdem mit den eigenen Botschaften noch erreicht, also es ist dieser Umgang mit so Leute, die AfD wählen und die offen für deren Ansichten sind, das ist halt schon, ich finde, eine sehr tricky Frage, aber dafür sind wir auch zum Glück nicht der richtige Podcast, um das zu besprechen.
Ja, aber ja, das ist manchmal, also da redet man über Sachen.
Die Grenzen sind halt, das ist halt alles mega aufgeweicht, also ich finde es auch mega schwer und das ist, und ich glaube, so geht's halt einfach extrem vielen Leuten und dass sie da extrem viele Leute grübeln darüber nach. Ich habe Freunde, die haben ständig irgendwie blaue Herzen im Familienchat und was weiß ich, also so, es geht so viele Menschen so und ich habe auch so viele Nachrichten bekommen von Leuten, denen es halt einfach genauso geht und ich glaube, bei mir ging es bei dem Song vor allem um erstmal dieses Gefühl und auch so zu zeigen, dass Leute da einfach noch nicht alleine damit sind, so, ne, mit dem Gefühl irgendwie und so.
Ja, ich finde es auch gut, dass du es machst, ne, weil ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin nach Berlin gezogen, aber wenn du halt irgendwie in deiner Berlin-Bubble bist und vielleicht, ne, ich weiß nicht, wie oft du jetzt irgendwie noch in Erfurt irgendwie bist oder so, aber in Berlin hast du das Thema oder halt irgendwie in dieser Szene hast du halt eben halt auch nicht so oft, ne? Deswegen irgendwie auch, ja, gut, die Erinnerung da nochmal hochzuhalten.
Ja, total. Also ich bin ja trotzdem immer wieder in Erfurt auch und wie gesagt, wir haben super viele Leute einfach geschrieben, die wirklich gut dieses Thema haben. Und
Ja. Richtig. Weißt du denn, nur eine abschließende Frage, weil du irgendwie vorhin so eine konkrete Situation darüber beschrieben hast. Wie hat's dem Bray denn auf dem Konzert in Erfurt dann gefallen schlussendlich? Weißt du das?
Ich glaube, der war gar nicht da.
War doch nicht da, okay, scheiße.
Aber der war aber auf dem Konzert von mir und dann der war später dann mal noch auf dem Konzert von mir, irgendwie einen anderen Mal auf der Tour, glaube ich. Aber ja, voll gut.
Ja, perfekt.
Richtig so.
Ich meine, es gibt ja auch Leute so, die können das ja auch irgendwie differenzieren und die hören dann meine, auf der Bühne meine Kritik oder was weiß ich, aber sind dann trotzdem da und denken, ja, ich finde das Konzert geil und ich will trotzdem die AfD und trotzdem komme ich zu deinem Konzert, so, ne? Also, es gibt solche und solche. Es gibt dann auch wieder welche, die gerade auch in Erfurt, wo ich vielleicht schon da bin, für die bin ich jetzt voll das Feindbild irgendwie.
Damn. Ach man.
Was jetzt dem Song noch einfällt, da müssen wir vielleicht nicht in die Inhalte jetzt nochmal so tief reingehen. Was ich richtig cool fand, da haben jetzt auch noch recht wenig drüber gesprochen, waren die Visuals auf jeden Fall, die du bei diesem Song oder für diesen Song bei Insta geballert hast. Mehrere Reels quasi, die, ich würde sagen, eine klassische Schrebergartensiedlung, Kleingartensiedlung aufgemacht haben, wo das Hasseröder noch auf dem Tisch stand und halt so Fleisch auf den Grill gelegt wird und dann halt meistens die Männer irgendwie zusammenhocken und halt ihren Talk labern und halt das Grillgut essen. Magst du vielleicht erzählen, was euch zu dieser Idee bewogen? Damn, ey.
Gebracht.
Ja, gebracht. Ich habe ja schon Sprachstörungen. Okay, was euch zu dieser Idee gebracht hat? Und dann vielleicht angeschlossen daran, das sind ja schon so auch die Jungs von Bagage, die das irgendwie mitbegleitet haben. Und das spielt ja auch noch auf jeden Fall eine Rolle irgendwie für dieses Tape, weil es über dieses Label erschienen ist. Ein Untergrundlabel aus Leipzig, würde ich jetzt mal ganz grob zusammenfassen. Würde mich interessieren, wie so der kreative Austausch, die Zusammenarbeit irgendwie war, nachdem du ja, hast du vorhin auch schon angedeutet, schon aus so einer, man ist so ein bisschen von so halb Major noch gedeckt und hat so ein paar andere Promo-Maßnahmen, bestimmt auch einen sehr anderen Ablauf irgendwie. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das so ist, mit denen zusammenzuarbeiten.
Mega nice. Also es war einfach, also ich kam halt vom Major und dann habe ich irgendwie Schattentape, da habe ich alles alleine gemacht, komplett alles. Und dann bin ich erstmal voll kaputt. Also das hat mich da alles nur noch abgefuckt. Und ich bin dazu gekommen, weil der Gründer von Bagage ist ja quasi Tommy, der auch schon ewig mein DJ ist und so, mit dem ich einfach schon richtig lange sehr gut befreundet bin. Und der hat immer so dieses kleine Label gehabt und da sind so Dekadando und viele Escape und viele Untergrund-Artists.
Ja. Ich habe damals zu Juice-Zeiten, so 2021, 22 noch so Juice-Premieren von Bagage gemacht, wo auch, also genau diese Untergrund-Sounds irgendwie drauf waren. Aquarius war da auch noch
ja,
drauf.
Genau, und genau.
Escape auch zwei Premieren gemacht. Mhm. Genau, nur als Einschub. Aber ich habe die auch schon irgendwie echt lange auf dem Schirm und die haben sich auch nochmal voll weiterentwickelt und verändert bis zu dieser Zeit, wo wir heute stehen, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und der Hauptgrund, also natürlich der Hauptgrund, warum ich da hin bin, ist, weil es einfach Freunde sind, so. Und weil ich einfach, ich mag es einfach, als hätte, also so was weiß ich, hatte ja noch eine Weile auch einen Manager, das war auch ein sehr guter Freund von mir, aber der hatte dann leider keine Zeit mehr. Jetzt mache ich das auch selber. Und dann so, dann dachte ich, also weißt du, dann wenigstens irgendwie bei Bagage mit Freunden arbeiten, weil dieses mit Business-Leuten die ganze Zeit irgendwie im Kontakt sein, mit dem man eigentlich überhaupt keine enge Verbindung hat und das alles so Business ist, das ist für viele cool, aber ich mag das sehr, mit Freunden zusammen irgendwas aufzubauen und was zu machen. Und dann auch einen Vorwand zu haben, mit Freunden im Kontakt zu sein. Und ich meine, die sind noch viel dabei, sind noch viel am Lernen und viel am Machen und sind jetzt auch viele neue Leute dazu, die das machen. Also es wird immer ein bisschen weiter ausgebaut, alles. Aber ich bin total happy. Für mich war das jetzt echt eine sehr entspannte, coole Release-Phase und genau, ich habe da irgendwie so Max, mit dem ich da viel quatsche, also ist vor allem für mich ganz wichtig, irgendwie jemanden zu haben, mit dem ich über den Scheiß viel reden kann, ohne dass der genervt ist, so.
Ja.
Weil mit Freunden rede ich natürlich auch viel drüber, aber dass man mit anderen Freunden, aber dass ich einfach nochmal irgendjemanden habe, der sich dafür berufen fühlt, mit mir dann auch mal so irgendwie so die Social Media Shit zu besprechen oder irgendwelche Sachen, irgendwie nochmal Ideen zu hin und her zu Ping-Pong zu spielen, weil das hat mich verrückt gemacht, bei Schatten so mit allem so irgendwie alleine dazustehen.
Ja.
Beim Schattentab. Und genau, dann ist halt Justus Tanz, der gehört da auch dazu, der hat mit mir die ganzen Reels gemacht oder auf jeden Fall einen Riesenteil davon und mit dem hat es extrem Bock gemacht, weil der auch immer sehr viel schon Ideen mit reingebracht hat und immer viel vororganisiert hat, deswegen war es für mich diesmal so, bei anderen Projekten habe ich immer extrem viel Arbeit in die Videos gesteckt selber, wo ich auch mal selber Regie geführt habe, alles organisiert habe und immer super viel mir in den Arsch, also so meinen Arsch extrem aufgerissen habe und deswegen war das diesmal sehr, sehr angenehm und Justus hat da auch sehr meine Vision geteilt oder selber geile Ideen gehabt und mit dem war, das hat mega Lust, mega Bock gemacht, so. Ich habe dann irgendwie mal irgendwie, bei meinem Bre weiß ich gar nicht mehr, wer jetzt die Initialidee hatte dazu. Ich glaube, ich hatte mal einfach nur gedroppt, ey, es wäre geil, in so einer kleinen Gartensiedlung und so und also nur so stillleben und dann ist es bei Justus total angegangen, glaube ich, und dann hat der das so voll organisiert und hatte dann so die ganzen Perspektiven schon im Kopf und hat ab da habe ich das ihn da einfach machen lassen und fand es am Ende auch total cool.
Ja, es ist auch tatsächlich sehr cool geworden. Mhm. Wie hat sich das so für dich angefühlt? Du hast schon gesagt, so verschiedene Perspektiven, weil so das Ergebnis, was wir uns jetzt quasi angucken können, ist so, du hast dann irgendwie 3 oder 4 Reels halt mit verschiedenen, ich sag mal, kleinen Szenen, so kleinen Ausschnitten, die halt aus einer gewissen Perspektive drauf gucken. Ne? Teilweise guckst du so sehr von Vogelperspektive so krass nah auf den Grill drauf. Teilweise hast du eher diese Gruppe, die so im Austausch ist, wo du irgendwie im Zentrum bist und die Boys labern sich an und so weiter. Wie hat sich das so angefühlt, diesmal eher so ein bisschen, ich sag mal, real-orientiert und nicht so groß musikvideo-orientiert teilweise zu arbeiten?
Also, das war sehr traurig, dass ich das sage, aber es war echt nice. Ich habe immer extrem viel Arbeit in Musikvideos gesteckt, immer, und habe das Medium, das ich extrem liebe und das ich mir auch immer wieder gerne reinziehe und auch früher noch viel mehr. Ich habe mir so viele Musikvideos immer angeguckt, weil ich es so ein geiles Medium fand, irgendwie so in so kurzer Zeit einfach visuell irgendwie so krass rum zu experimentieren oder Stories zu erzählen oder was auch immer. Ich mag das Medium total gerne, aber es war halt immer einfach arsch viel Arbeit und ich muss sagen, so, ich sag mal so, als Werk ist, finde ich Musikvideo natürlich viel, viel, viel geiler und hätte natürlich gerne irgendwie krasse Musikvideos, aber einfach rein vom, was habe ich für Kohle, wie viel Arbeit stecke ich da rein, war das mit diesen Reels einfach so viel entspannter und trotzdem viel mehr Dopamin, weil du hast dann nicht nur das eine Ding, dann das rauskommt und dann ist ja eine Tag, wo dann so Kommentare und dann kriegen das Leute mit und danach passiert dann auch nicht mehr so viel. So, dann hat man jetzt immer irgendwie Zeug, das man ballern konnte und das war für mich, dieses Projekt war auch voll dafür da, das einfach mal auszuchecken und mal so zu gucken, wie kann ich für mich mit meinem Anspruch an so das Visuelle oder so irgendwie so mal so Reels machen, die man auch so ein bisschen sich vorher überlegt und nicht nur so dieses aus der Hüfte geschossen, yo Leute, ich rap euch jetzt mal hier in 16er. oder keine Ahnung, aber so das so wie ich das immer gerne gemacht habe, so mal so irgendwie so ein bisschen so eine Welt erzeugen oder irgendwie so ein bisschen so eine visuelle Ebene, die irgendwie interessant ist dafür oder so dafür war das auch mal so voll das Projekt, um das mal so richtig auszuchecken und so.
Ja.
Also ich habe zum allerersten Mal überhaupt, glaube ich, mal so wirklich Reels gemacht bei einem Projekt. Ich habe das vorher ja kaum gemacht und ich habe immer nur Ausschnitte von den Videos, die ich gemacht habe, gepostet und das war es so.
Ja, voll. Und das ist auf jeden Fall total gelungen, auch so diese verschiedenen Szenen zu erzeugen. Also dieses aus dem so Kleingarten, Schrebergarten haben wir jetzt schon ein bisschen beschrieben. Hm. Und andere Sachen, also das ist zum Beispiel auch für den letzten Song dann quasi wieder so, die sind dann halt wieder so im Berlin-Setting. Das ist dann teilweise in einem U-Bahn-Tunnel aufgenommen. Also du hast halt direkt wieder so eine ganz andere Szenerie und bist auch wieder in einen ganz anderen Kontext irgendwie reingeholt. Also es sind schon auch sehr verschiedene Stimmungen auf jeden Fall, die da auf- und durchgemacht werden. Weil ich finde halt so, von Kleingarten bis irgendwie im Tunnel, wo die U8 durchfährt, zu stehen, ist schon mal eine ganz andere Welt noch irgendwie.
Ja, total. Ich glaube, dass das kommt daher, dass wir bei diesem Song irgendwie, weil es geht ja viel so um so Spiritualität und dass viele Leute sich dahin retten und irgendwie hatten wir dabei bei diesem Song irgendwie ganz komisch, also von Anfang an schon so dieses Berliner Straßenleben, auch so am Hermannplatz oder was weiß ich, so dieses die obdachlosen Menschen da, die so rumziehen, einen anquatschen. Irgendwie hatten wir so schon von Anfang an so diese Bilder im Kopf. Und das ist auch wiederum viel mit der Sängerin zusammen entstanden, Mirabelle Rose, die da gesungen hat, die selber auch Regisseurin ist. Wir haben viel über so koreanische Arthouse-Filme geredet und so. Und irgendwie war das dann so ein bisschen die Inspiration dazu. Und ich liebe das ja, wie gesagt, einfach auch unterschiedliche Sachen auszuprobieren und zu machen, weil mir auch jetzt ein, zwei Leute gesagt haben, so ey, das wäre geiler gewesen, hättest du die ganzen Reels alles unter einer CI und einem Look gemacht und so. Aber ich bin da immer so irgendwie dagegen. Ich mag das gerne, wenn man irgendwie zu unterschiedlichen Songs unterschiedliche visuelle Welten hat und so. Und ich meine, diese Songs, die halten es ja eh irgendwie zusammen und so. Ich mag das immer nicht so, sich immer so einer CI unterzuordnen oder so einen Look und sich dann so dadurch so zu bremsen irgendwie oder so, sich einsperren zu lassen davon. Ja, aber ich muss auch sagen, so dieses, ich mochte das sehr bei meinem Bre, also was mir daran extrem gefallen hat bei meinem Bre war, dass der Fokus einfach nicht auf mir lag, dass es einfach so, auch so was Arthausiges, beobachtendes Standbilder. Das hat natürlich jetzt bei Instagram nicht so gut funktioniert wie diese anderen Sachen, wo ich dann irgendwie dastehe und hinter mir steht ein vermummter Mob und ich singe das oder hab so dieses Classic irgendwie so Performance. Aber ich mochte das einfach total, das so zu spielen, so dass man einfach genau diese stehenden Bilder, das irgendwie so, dass man selber nicht so im Fokus steht und Sachen passiert. Das würde ich irgendwie, glaube ich, auch gerne mehr noch ausprobieren und machen, weil das hat mir auch mega gut gefallen, dass man sich da mal so zurücknimmt und das halt alles nochmal ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen arthausiger angeht oder wie auch immer man das nennen will.
Ja, und auch das ist ja, ich glaube, eine ganz gute Idee auch für Weiterentwicklung und Fortschritt, wenn wir so an Rap- und Hip-Hop-Videos denken. Also ich meine, wie oft ist einfach so, ja, Fokus ist halt auf, ein Mann performt und macht Gesten mit seinen Händen und steht halt krass im Zentrum, im Hintergrund. Also früher war es noch die Drohne, die irgendwie über die Blocks geflogen ist. So heute ist es vielleicht auch also die Gang, die im Hintergrund aufgebaut ist, um so ein bisschen diesen Flavor zu erzeugen. Aber es ist ja meistens schon immer noch, genauso wie der Rap auch selbst, natürlich so Ultra-Ego und personenbezogen.
Ja, total.
Das ist halt
was, auch ist, was ich auch irgendwie fair finde. Also
ja, ganz voll, oft, das ist auch Hip-Hop. Also das gehört auch dazu.
Ich muss auch ganz oft sagen, so oft bei Rappern, ich habe ja irgendwie Musikvideos für echt viele Leute gemacht und so, und oft, wenn dann so die Videoideen dann zu verkünstelt waren, da war ich auch oft so, ey, am Ende mich interessieren, wenn ich irgendwie einen geilen Rapper habe und ich will den einfach auch rappen sehen, so, das ist ganz oft auch einfach, wenn es ein geiler Typ ist, also so, das Push kickt mich dann schon trotzdem am meisten, als jetzt so diese man hat da jetzt so einen wilden Film gedreht und man sieht jetzt aber gar nicht die Performance oder was weiß ich. Also kommt immer total auf den Song an, aber bei vielen Songs will ich auch einfach die Person sehen, die das rappt und so weiter. Das macht ja dann extrem viel irgendwie für mich, um die Person zu checken und so weiter und so fort. Also man kann, finde ich, durch dieses ganze Verkünstelte auch irgendwie voll was kaputt machen. Das geilste Beispiel ist, finde ich, wie heißt er, Summer Jam, der zu diesem Tamam Tamam, da haben irgendwelche, ja, so irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht, welche Kunststudenten oder was weiß ich, so ein Musikvideo erst dafür gemacht, das so komplett aus der Ego-Perspektive war, übelst den Film gemacht. Das hatte dann irgendwie so ein paar Klicks, das, also das ist schon auch einige Klicks, aber ich glaube, und dann haben die danach, glaube ich, weil dieses Musikvideo zu diesem übelsten Überhit nicht so gut funktioniert hat, nochmal eins gemacht, wo er einfach nur im Bus rappt, in so einem Buschild und rappt mit einfach krass beleuchtet, mit Gimbal hin und her gefahren, mit irgendwelchen twerkenden Bräuten, und das hat einfach, 20 mal so viele Klicks gehabt, so, weil am Ende juckt, also sie ist so, keine Ahnung, die Leute wollen einfach eine coole Person, coole Sau sehen, die da einfach so abspittet, so, ne?
Ja, ey, manchmal ist es so.
Es ist, was es ist. Ja. Um nochmal auf Flügel Dunkelblau zurückzukommen, so songwise, für mich hat sich so innerhalb dieser EP, innerhalb dieses Releases dann schon wieder ein Bogen ein bisschen geschlagen, einfach weil das auch wieder ein ganz, ganz zurückgenommener Beat ist. Der ist tatsächlich für mich so richtig Gänsehaut-Feeling tatsächlich gewesen, weil auch da gibt's ein Interlude quasi, was vorher läuft, was so ein bisschen atmosphärisch schon reinholt, aber sehr low-key auf jeden Fall. Und dann kommt es halt so rein und du hast diese Akustikgitarre, so wie gespielt wird, die sehr für dich steht, und du hast aber auch dieses so Knistern im Hintergrund, hast direkt dieses so, oh, es fühlt sich alt an, und dann kommt dann so die Stimme von Mirabelle Rose rein, die halt auch so total so eine Melancholie irgendwie in sich trägt mit den Filtern, die da irgendwie, und den Effekten, die da so drauf liegen. Ist ja auch nochmal, also wirklich ein sehr intimer Song irgendwie gewesen, weil die spirituellen Fragen, die du da verhandelst, so ihr zusammen da verhandelt, ja auch durchaus gewichtig und persönlich sind auf jeden Fall. Da geht's ja nochmal richtig so auch um deine eigene Beziehung zu Gott und wie steht man dazu irgendwie. Wie ging's dir so, diese Perspektive zu eröffnen? Weil ich habe nicht das Gefühl, schon mal dich davor krass über Gott rappen oder singen zu hören. Hoffentlich habe ich jetzt meine Recherchearbeit nicht verkackt, aber ich finde es schon eher ein spezielles Thema auf jeden Fall.
Total, sich zu wissen. Auch, also es gab auch einige Freunde, also so meine engsten Freunde waren echt wirklich, alle meine engsten, oder so meine, sag ich mal, drei engsten Freunde waren alle so, ey, mit dem Song kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, weil das ist so, mit Gott habe ich gar nichts so am Hut, so. Aber für mich persönlich geht er extrem tief, weil ich war schon auf so einem evangelischen Hort und habe als Kind immer gebetet und so und mir immer wieder so diese Gedanken gemacht oder immer so ein Urvertrauen gehabt und immer so ein spirituelles Gefühl von irgendwie, da ist irgendwie eine Macht, obwohl ich trotzdem auch ein krasser Nihilist bin oft und auch niemals sagen würde, okay, da ist jetzt irgendein Gott oder ich bin jetzt Christ oder irgendwas so, aber so, ich hatte immer so ein Gefühl da. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, einfach aus meiner Kindheit, aber ohne, ja, es ist irgendwie so ein ganz komischer Bezug dazu, aber gleichzeitig weiß ich immer so, wenn ich mal irgendwie so, dann habe ich, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich bin Christ, einfach mal manchmal irgendwie so gebetet, einfach so, und das hat, weil es mich irgendwie krass beruhigt hat, oder wenn es so richtig...
Ja, es ist ja auch Reflexion in dem Moment, ne?
Total, oder so ein ganz schlimmen Moment, wenn ich irgendwie, was weiß ich, da ist mein, mal vor ein paar Jahren irgendwie mein Rucksack weg gewesen, also den habe ich auf der Straße vergessen, da waren irgendwie ganz viele Festplatten drauf mit wichtigem Material und meinem Rechner, wo alles drauf war und so. Da habe ich gebetet danach und habe so, ey, bitte mach, dass dieser Rucksack wieder auftaucht, und sorry für alle, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe und so. Ich weiß auch nicht, also so manchmal gibt einem das schon irgendwie so eine Hoffnung, und der Rucksack ist wieder aufgetaucht. Und zwar auch richtig crazy von Leuten, die mich durch meine Mucke kannten und dadurch gecheckt haben, dass durch den Rechner gecheckt haben und die eigentlich den Shit verscherbeln wollten, also...
Wow.
Also so, das waren auch echt so Ticker irgendwie, und die wollten den Kram verkaufen und so mein Laptop, und dann hat einer von denen gecheckt, ey, das ist von Dizzy so, und das war in Erfurt, und dann hat mich einer von denen auf einmal so angerufen und war so, ey, wir haben hier deinen Rucksack mit dem Laptop und so, und das war krass. Naja, aber ja, irgendwie so ein
Less up.
Ja, so dieses, es geht ja auch vor allem um dieses Gefühl von, ich wünschte, ich könnte irgendwie an was glauben und es gibt da irgendwas, was mich beobachtet oder was mich beschützt. Es wäre so schön, aber irgendwie fällt es mir halt total schwer, und ich glaube, vielleicht gibt es da schon auch einige, die sich da mit reinfühlen.
Ey, ich kann mich da auch damit reinfühlen. Ich würde auch diesen, so einen christlichen Background oder halt im Sagen, das ist halt ein riesiges Ding, aber halt auch irgendwann mal ausgetreten, dies, das, tralala, aber irgendwie so, ich checke halt voll dieses Gefühl von, ne, was du gerade beschrieben hast, irgendwie dieses Urvertrauen oder halt irgendwie ja, das muss nicht unbedingt irgendwie so in eine Religion sein, so. Für mich ist es inzwischen einfach so eine gewisse Art von, würde ich sagen, so ein Karma-Gefühl. Einfach so, ey, ich versuche irgendwie immer gut zu sein oder gut zu Menschen zu sein, und das kommt irgendwie so auf dich zurück und das wird dir irgendwie zurückgegeben, so auf komische Wege, so.
Ja.
So ein Ding habe ich irgendwie schon. Also es kann natürlich irgendwie auch ganz anders funktionieren.
Ja.
Aber ja, ne, aber irgendwann beneidet man, glaube ich, auch einfach so Leute, die dann vielleicht irgendwie wirklich so religiös sind und einfach dieses Urvertrauen haben und die dann halt, ja, sich weniger Sorgen machen und sich weniger Stress machen, dass irgendwie Sachen scheiße laufen könnten.
Ja.
So, ne? Das ist schon,
ja, irgendwie,
also irgendwo beneidenswert auch.
Und ich glaube, das macht einfach auch ganz viel mit deiner Einstellung, wenn du immer so ein Gefühl hast wie ich, dass man so ein Urvertrauen hat und immer so ein, ey, da irgendwas, irgendwie passt auf mich auf, das gibt dir irgendwie so eine, so nochmal so ein, weiß nicht, da gibt's irgendwie nochmal eine andere Energie in das Leben irgendwie, und so solche Momente wie mit dem Rucksack, sowas hatte ich schon eine Million Mal. Also so, dass ich immer wirklich immer Glück hatte bei so krassen Sachen und so, und immer so am Ende irgendwie, auch egal wie beschissen es ist, ich eigentlich oft so ein, meistens so ein Gefühl habe von, ach, irgendwie klärt sich das schon wieder, und dann passiert das halt auch irgendwie. Also so ein, also so, keine Ahnung, es ist halt einfach auch so eine Grundenergie, und ich glaube, darum geht's auch so ein bisschen in diesem Song.
Ja.
Und egal wie abgefuckt man manchmal denkt, so, darum geht's ja auch, so dieses, wenn man so total abgefuckt ist und man hat irgendwie nur Scheiße gemacht, oder man, dieses auch so diese Wut auf sich selber oft oder so, ne, und dieses so, was mache ich, was habe ich gemacht, so, warum, wie habe ich mich da verhalten, und ich finde, so diese Schuld und so, die wir ja alle irgendwie tragen, so in dieser Gesellschaft irgendwie so, weil es irgendwie echt, ja, naja, egal, das auf jeden Fall.
Jetzt
aber ich noch mal ganz kurz, das ist auf jeden Fall der einzige Beat, den ich fast komplett alleine gebaut habe. Also mit Mirabelle Rose zusammen, die hat die Gitarren eingespielt, hat gesungen, und ich habe daraus diesen Beat gebaut. Und das Einzige, das jetzt nicht von mir und ihren, also was da jetzt nicht draus gebaut ist, ist dieser Bass, der am Ende eingespielt wird. Das war Tom Pock noch, dieser laute.
Ja, genau. Am Ende wird es nochmal auf jeden Fall auch so ein bisschen wilder vom Soundbild, ohne dass jetzt ein krasser Beat reinkommt, sondern es baut sich eher so eine Soundwand auf, so eine Kulisse irgendwie, die auch nochmal krass bedrohlich teilweise wirkt. Also da, ja, genau, also ich habe so ein bisschen dieses Bild von so geisteskranke, so richtige Gewitterfront, die sich so zusammenbaut, was so drin blitzt oder so. Das war so mein Gefühl für dieses Ende von diesem Song,
dass
du jetzt nochmal richtig richtig hittet auf jeden Fall.
Ja. Was ist jetzt so, ich glaube, viele von unseren Zuhörern, die kennen dich und kennen deine Musik, aber trotzdem, was würdest du jetzt so rückblickend auf diese EP, wenn du einen Song picken könntest, dem du sagen würdest, hey, das ist der Song, den du hören solltest von der EP, obwohl du mich noch nicht kennst, welcher wäre das?
Wenn ich jetzt
jemand, der dich noch nicht kennt, wem, welchen Song würdest du von der EP empfehlen?
Ich glaube, ich würde als erstes mal Fun vorspielen, weil der so,
ja.
Weiß ich nicht,
gut,
irgendwie so laut ist und so in die Fresse und irgendwie so voll so ein, so am klarsten greifbar ist vielleicht so für.
Mache ich auf unsere Playlist drauf, und ich weiß nicht, David, ob du noch viele wichtige Fragen hast, aber ich würde langsam mal so ein bisschen rübergehen zu normalen Podcast-Teil.
Bauen Übergang.
Ich baue den Übergang wie folgt. Wie oft wurdest du eigentlich schon mal auf Instagram gefragt, ob du auf dem 18. Geburtstag irgendwo auftreten würdest?
Bei 18, da weiß ich jetzt nicht, aber so, aber schon auf einigen Geburtstagen, ja.
Ja, ja. Und wie reagierst du da drauf? Fragst du auch, ob Crow oder Drake da auftreten würde?
Ich reagiere da meistens gar nicht drauf, es sei denn, die nennen mir irgendwelche kranken Summen an Geld direkt.
Ja, nee, ich weiß nicht, ob du
das... Aber nachher überhaupt, wenn du keinen Bock drauf hast, ich würde da gar nicht drauf reagieren.
Ja, nee. Das hat irgendwie gestern nochmal so ein, also ich weiß nicht, ob du die Anspielung gecheckt hast, aber das war irgendwie dieses Culture Cardella Ding, was vor, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten...
Wir haben gestern erst drüber geredet.
Ja, genau, weil das hat gestern nochmal so einen neuen Spin bekommen, den keiner mehr erwartet hatte, weil irgendwie Matteo irgendwie gedacht hat, ich gehe jetzt nochmal in einen Podcast, redet da irgendwie lang drüber.
Da haben wir gestern drüber geredet, also dass er auch noch so drüber redet, dann sagt er einmal nichts mehr drüber, Alter.
Ja. Das ist eh schon und es peinlich ist halt auch genug. Leider nicht sympathischer geworden.
Nee.
Und dann das
aber an Matteo auch einmal, glaube ich, die unsympathischste Person.
Also meine Lieblingsstory aus der Vorbereitung ist ja, dass ich heute, während ich zur Arbeit gefahren bin in der U-Bahn, für Leo noch nachgeguckt habe, wie viele Erststimmen er bei der Bundestagswahl für die Partei des Fortschritts abgesandt hat, für die er angetreten ist.
Matteo,
Steuerreform.
Sie wird nicht kommen.
Steuerreform
auf ja, wir hatten
1-3. Ja, null Direktstimmen, null Erststimmen. Der auf jeden Fall gekriegt im Wahlbezirk.
Ja, ich habe schon gesagt, er hat noch nicht mal für sich selbst gestimmt, aber wir haben dann rausgefunden, dass man nicht im Wahlkreis wählen muss.
Ja, er könnte theoretisch woanders
wählen, das nicht. Das, was du vielleicht nicht mitbekommen hast, was mich halt aber wirklich nochmal besonders bei dieser
Geschichte gefreut hat, war halt eben, dieses Interview kam raus, wo Matteo sich irgendwie so ein bisschen ungünstig geäußert, nochmal eher so unsympathisch, und da gab es irgendwie in irgendeinen Beitrag irgendwo, und da hat jemand anderes von Culture Cardinal da, darauf geantwortet, sich nochmal gerecht oder hat gesagt so, ey, er handelt auf eigene Faust hin und er hat es nicht abgesprochen und sowas, aber mein Lieblingsteil von dieser ganzen Geschichte ist einfach das ist irgendwie respektlos, er spricht nicht für die ganze Band. Und es hilft halt leider auch nicht, dass Matteos Mutterin die Managerin ist. Und das würde die interne Aufarbeitung noch erschweren. Ich so, Digga, Culture Gardelo, die Mutter von Matteo ist einfach die Managerin der Band.
Ja, das habe ich gestern. Das hat mir alles gestern witzigerweise Kuba und so, gestern ein paar Leute mit mir geredet haben. Wir haben jetzt alles erzählt, dass die Mutter die Managerin ist. Und der Matteo, ich habe so krasse Sachen gestern gehört, irgendwie so, dass er so seine Künstler voll abgezogen hat und so, aber ich will jetzt hier auch keinen.
Aber keine, haben die auch mal ein Label gemacht? Das wusste ich gar nicht.
Naja, die haben auch so, gut, so ein Label, okay. Und so. Und
gut.
Boah, keine Ahnung. Nee. Das passt für mich dann alles so. Das ist für mich so, Culture Candela ist für mich so der Inbegriff von allem, was ich so an der Musikindustrie hasse. Irgendwie. Also nach den Stories gestern auch und so. Und dieses, ja.
Ja.
Boah, auch diese cringen Reels von denen und so. Boah, das ist so schlimm, Alter.
Ja, ey, es gab dieses Reel beziehungsweise TikTok, wo sie so als Caption geschrieben haben, darf man so, und da stehen sie, glaube ich, so zu dritt vor, ich glaube, U-Bahn-Station Rosenthaler Platz oder so, und machen so, also wirklich den weißmännlichsten TikTok-Dance, den du je gesehen hast, ja. Also weißmännlich halt Ü40-Dance, also das ist verrückt. zu welchem Song, Leo? Zu welcher Künstlerin?
Ah, nicht zu einem eigenen Song.
Nein, zu einem extrem viralen TikTok-Song. Wir sehen auf Splash vielleicht.
Also entweder ist es Doji oder ist es Jolle.
Nein.
Oh.
Es ist noch besser.
Yannick, du hast mein Leben gefickt, ne?
Sehr also, nah
ist
dran.
Ist aber nicht auf Splash.
Es ist Zsa mit 10
Metern. Oh nein! Nein! Bad Bunny ist.
Ja.
Doch. Oh Gott, was für eine Hölle, ey. Oh Mann, oh Mann.
Ja, das ist der ja. Scheiß, den ich so konsumiere.
Ja, ey, das hat mich gestern nochmal sehr erfreut, so. Das war stark. Nee, für mich aber ein anderes Thema die Woche war tatsächlich, wir haben gerade vorhin irgendwie gesagt, irgendwie, du findest irgendwie super wichtig, dass Videos noch gemacht werden, so. Und ich glaube, jemand, der das auch gut kann und halt auch mit so einem großen Video zurückgekommen ist, ist jetzt SSIO SIO. Hast du eigentlich das Video inzwischen geschaut? Wir haben davor schon drüber gesprochen. Hast du noch nicht gemacht?
Ich habe einen Song gehört. Ich habe das 9-Minuten-Video noch nicht. Ich war wirklich
ich hab's busy. Geguckt.
Ah, ja. Guck mal, und der Experte hat's geguckt.
Oh, ich weiß auch nicht. Ich habe es geguckt und irgendwie schon auch gefeiert so. Also generell so dieses Trara und so, und ich bin wieder da und diese Gags. Aber ich fand es so überladen, dass ich finde so, dass diese ganzen Gags schon irgendwie für mich jetzt gar nicht mehr so funktioniert. Also ich fand es gar nicht mehr so funny, weil alles so schnell und so reingequetscht war irgendwie.
Ja,
und
das check ich auch irgendwie so.
Aber es hat schon, ja, natürlich geballert und natürlich übelst viel, was da passiert.
Ja.
Und das Ratar auch mit drin
ist. Ja, das ist wirklich auch nochmal so, im Grunde genommen posthum einfach nochmal Ratar irgendwie da in, auch Gag-Rollen zu sehen. Aber was ich halt irgendwie so als Neuerung fand, weil ich meine, so Arten von pompastischen SEO-Videos kennt man irgendwie von alten Sachen auch so. Und der Song auch irgendwie seinem Stil treu geblieben. Aber was so eine Neuerung für mich war, und das, es wurden halt einfach auch so andere Rapper gelistet, es wurden einfach so Namen genannt. Und das fand ich sehr lustig. Also nicht von ihm, sondern von Frederik Lau als Manager in der Position.
Mhm.
Aber hast du das im Kopf?
Ja, ich weiß nicht mehr, wer da
mir. Also gesagt, so, weil irgendwie, es wird irgendwie geguckt, oh, welches Image geben wir SEO? Und da liegen so Plattencover, da ist irgendwie auch so ein, quasi so eine Chiago-Referenz und so.
Ach so,
ja, so Sachen drin. Das genau. Ist drin. Ja, aber dann sagt jetzt Frederik Lau als Manager, ah nee, es wäre irgendwie gut, ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn du irgendwie nochmal so irgendwie deine Rolle so als Migrant irgendwie ins Land gekommen, irgendwie so diese Fluchtgeschichte, irgendwie dies, das und so. Und sagt sie so, nee, fühle ich mich nicht so. Und dann sagt Frederik Lau einfach so, ja okay, da probieren wir es nochmal mit Chefcat.
Ah ja, stimmt. Ich hab nochmal zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war, ob die wirklich Chefcat gesagt haben. Aber das fand ich auch so geil.
Das war crazy, einfach so, dass ich muss schon sehr lachen, so.
Also, das stimmt, das war geil, ja, ja stimmt. Genau. Das war schon auch der.
Es ist
witzig, glaub ich, muss ich das nochmal reinschieben, weil, glaube ich, ich habe es mir auch so spät abends und da war so viel passiert in diesem Intro.
Ja.
Und so, das,
ja, also es ist auf jeden Fall ein Klick wert, ne? Aber es ist eigentlich genau dieses Problem, wo ich mir denke, man guckt es vielleicht einmal, zweimal, wenn man vielleicht irgendwie was verpasst hat, aber, ne?
Ich sag das halt auch so als Editor, so. Du hast da so viele Gags und so viel aufgefahren, aber, na klar, dann würde das Video noch länger werden, aber es ist so ein schnelles Geballer mit Gags und dann ist noch das, passiert so viel, Alter.
Ja. Ja, ja, genau. Aber im Grunde genommen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir überrascht waren, weil das wurde irgendwie so ein paar Tage davor angekündigt und wir haben eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt halt auch ein Album ja, und nicht irgendwie ein Song und das Album kommt dann irgendwie im Oktober, also irgendwie nochmal so 3 Monate sind nicht so.
Ach, da genau, jetzt weiß ich wieder, was ich weird fand, zum Beispiel so dieses, wo die so tippen und dann kommt da auf einmal so nochmal so Sios Stimme aus dem Off und so und das war alles so.
Oh, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, den Teil.
Das war alles so ein bisschen weird.
Vielleicht doch auch nochmal gucken.
Naja. Ja, aber genau, generell was schon so. Das ist der Rückgriff zur Tapefabrik jetzt nochmal. Wichtige Hip-Hop soll nämlich Back sein. Also Sio hat jetzt auf jeden Fall dieses Back sein nochmal ausgelebt. Und es ist halt schon so, du hast dann die Wahl zwischen diesem Move, so ich droppe jetzt das Surprise-Album oder ich mache halt nicht und bringe nur diese Single raus. Und ich würde halt sagen, ich habe das Video jetzt noch nicht geschaut, ich habe aber gesehen, wie oft es schon aufgerufen wurde. Und ich finde in der Hinsicht halt schon wieder schlau gespielt auch irgendwie, weil du jetzt halt dieses eine Video hast mit so 9 Minuten, wo wir gerade schon merken, ihr beiden habt guckt, wenigstens so einmal durchgeguckt und schon merken, ja, könnte man auch noch 2., 3. Mal gucken, um wirklich so alle Referenzen, alle Gags tatsächlich einmal aufzuschlüsseln. Mhm. Und das ist dann schon irgendwie ein geiler Move. Ja. Und was ich halt auch fand, was Sio dadurch zurückgebracht hat, also YouTube-Videos, also das ist ja auch so vielleicht mit ein Grund, warum man jetzt auch mal sagen kann, ey, ich spiele halt mal ein EP-Release über Reels zum Beispiel und es muss jetzt vielleicht nicht immer das klassische Musikvideo sein, weil halt YouTube auch generell für Musikvideos einfach krass nachgelassen hast, wie oft sie geguckt werden. Das war vor 10 Jahren ein anderes Game. Da war ja, halt, also da war ja, TikTok einfach nichts und Instagram war dann nicht das, was es jetzt ist. Das ist auch völlig normal.
Beziehungsweise es war halt auch die, du hast halt Spotify nicht so gespielt, du hast darüber Musik gehört.
Ja, ja, genau. Na, was ich halt einfach generell schade finde, ist, dass halt durch das ganze Game einfach die Qualität von Musikvideos einfach extrem abnimmt, genommen hat. So. Ja, weil du merkst halt so, die Labels, die sagen jetzt nicht mehr, komm, wir buttern jetzt hier richtig ins Musikvideo.
Kostenrechnung einfach.
So, jetzt ist so, okay, wir machen einfach einen Content-Tag, da wird ein Musikvideo gedreht, aber auch noch zusätzlich alle Reels und was weiß ich so, und dafür geben wir jetzt das Geld aus und dann jetzt Musikvideos sind einfach nicht mehr so ein krasses Werk und deswegen weiß ich es auch immer extrem zu schätzen, wenn Leute nochmal so ein richtiges, so da so richtig Liebe in so Musikvideos stecken und ich glaube, das lohnt sich halt trotzdem noch, weil ich meine, am Ende ist Musikvideo trotzdem noch mal so wie so ein richtiger Werbespot, wo du die Person auch noch mal ganz anders checkst und
Ich glaube auch eher da ehrlicherweise, dass es eigentlich eher so viele Leute wie dich dann im Endeffekt gibt, die dann halt auch genau das sagen, was du vorher gesagt hast, dass es dir einfach auch wichtig ist, ein Musikvideo zu sehen und das so aus künstlerischer Perspektive betrachten und ich glaube, Das ist nicht die riesen 5 Millionen Menschen-Base so, aber es gibt halt die Leute, die halt genau das eben auch fühlen und genau das auch gerne sehen wollen so und die schätzen das wahnsinnig wert, wenn es das halt noch gibt und es eben nicht nur 2 lustige funny TikToks oder Reels oder whatever sind.
Aber ja, ich meine, dieses SSEO-Video, das ist schon geil, dass sie sich da, dass sie da nochmal wieder so richtig, und ich meine, das Video hatte innerhalb von einem Tag auf jeden Fall eine Mille.
Ja, also Views. Ich sage, das ist way out of order, so für sehr große Rapper, die halt ein Musikvideo rausbringen, was dann mindestens mal hochwertig produziert ist, ob das jetzt dann eher schnell oder irgendwie mit Liebe gemacht ist, vielleicht nochmal eine andere Frage, aber halt schon aufwendig auf jeden Fall. Ich finde auch krasse Marke gesetzt einfach nochmal.
Und heißt, es ist auch einfach wirklich saugeil, also sausmart, also trotzdem, also für SSEO ist es durch dieses Musikvideo, hat er nochmal so durch die Wand geboxt, jetzt mit seinem, so ey, ich bin jetzt back und so.
Ja,
das ist schon wichtig, es macht halt schon was.
Ja. Aber es passt halt auch irgendwie, ne? Er hat es halt immer schon so gemacht und er macht halt genauso weiter wie bisher, aber halt, ich weiß nicht, wann letztes Mal was gebracht hat.
Das zeichnet ja auch die Musik aus, wo du halt sagen kannst, der knüpft halt nahtlos an alles an, was wir sonst von Sio gehört haben. So, das ist halt, das ist einfach, also da gibt es vielleicht jetzt nicht die krasse Weiterentwicklung im Sinne von, da werden jetzt nochmal ein bisschen Avantgarde irgendwie Alternative Steps gemacht, aber es passt halt auch nicht zum Sio. So, man will halt die Funny Lines und ein bisschen classy Beats und das delivert er halt dafür mit sehr gutem Niveau einfach.
Ja.
Das kann er.
Ja, und es war halt schon immer irgendwie so diese Ebene von irgendwie so halb ironisch witzig irgendwie so und deswegen man kann das auch authentisch weiter so machen, so woran Hip-Hop manchmal dann natürlich leidet, wenn die Leute älter werden. Nun ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sonst noch so kommt.
Ja, same, wir werden im Oktober darüber quatschen.
Wahrscheinlich.
For sure.
Wahrscheinlich. Was war bei euch sonst noch so, was habt ihr gehört?
Free Game.
Ja, Mann.
Ja, Jace Tape, hoch und runter. Liebe Favorite Worst Cast Boys, wenn ihr zuhört oder einer von euch zuhört, wenn ihr das Triple voll machen wollt mit Albumbesprechungen, ladet mich doch einfach ein, dann reden wir eine Stunde über das Free Game Tape und ich spare den langen Nonsens hier.
Den langen Nonsens hier, so. Ja, okay. Ich finde es, naja, wie auch immer.
Ich habe das Gefühl, also jedes Mal, wenn wir Aufnahme haben, spreche ich halt über Jace. Ich habe das Gefühl, das ist für die Hörerin jetzt einfach, das ist jetzt einfach Quatsch. Ich sehe Jace auch jeden Monat live. Also
Digga, insofern, aber wenn Torben da ist, der redet auch jedes Mal über Elo. Also jeder hat so seine Nische. So.
Mal schauen. Ja, mal schauen. Aber ich gehe diesmal nicht in die krasse Albumbesprechung rein. Ich würde aber sagen, also Catalina Wine Mixer und DVD ist wirklich der geisteskrankste Track überhaupt auf die Playlist, in der Playlist.
Ja, ich hab extra nichts von Jace reingemacht, weil ich schon gesehen habe, dass
du bist also auch großer Jace-Fan.
Ja, voll. Also überdope, so die ganzen Lines und so. Ich habe auch mal ein Video für ihn gemacht.
Oh, krass, zu welchem Song?
Das war damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das, für Ops heißt der, glaube ich. So ein Rammstein-Sample.
Crazy. Ich hab den Song gerade gar nicht im Kopf, leider. Schade, das muss ich mal nachhören.
Weiß ich nicht.
Oder war das ein Rammstein? Ich glaube, es war ein Rammstein-Sample. Ja, aber das war schon ein bisschen her, aber ja, auf jeden Fall auch echt sehr chilliger Typ. Aber nee, also ich find's übelst dope und ich finde auch diese ganzen Reels mega dope und die Lines und so und Das ist, ich ziehe mir das, mich entertaint das auch extrem. Ja. Und auch so, dass es auch einfach, und da auch so mit diesem ganzen Reel-Game, dass es auch einfach reicht, einfach auch nur richtig dope Line. Wenn du dope bist, so, dann bist du dope, so, dann rappst, dann reicht es auch einfach nur, das in die Kamera zu rappen und
der, wenn der Beat halt wirklich über die Box dahinter, also der ist ja nicht mal richtig hintergelegt als Soundspur in diesem Video, der wird ja wirklich nur im Raum abgespielt und es ist ja wirklich nur Raumaudio, was eigentlich aufgenommen wird. Da war übrigens, also ne, diese Reels sind ja auch eigentlich die Grundlage für das Free Game Tape, also das ist ja basically immer so roundabout 20 bis 30 Sekunden aus Sachen, die jetzt irgendwann am Ende richtige Songs geworden sind, aber ich fand halt in diesen Reels, da hast du halt auch nochmal eine ganz andere Art von Roughness halt einfach drin, weil da kannst du dich halt auch nicht, so wie Jace es zumindest aufgenommen hat, nicht so richtig verstecken, du kannst natürlich mehrere Takes machen, bis du es irgendwann genailt hast, aber in diesen Takes musst du halt einmal durchdelibern, da gibt's halt keine Cuts und also das war so heftig, auch teilweise die Kameraführung, die ja wirklich dann irgendwie schwierig zu machen ist, wenn du Line nach Line rausballerst, noch so mit Kerzen der Hand noch Wachs irgendwo aus Versehen drüber tropfen. Also das Entertainment-Level war extrem dafür, dass es sehr prägnante, kurze Reels sind und man konnte sich wirklich fünfmal hintereinander angucken und war fünfmal gleichwertig voll entertained.
Das war
heftig.
Ja, ist einfach so, diese Line, ich lag in einem Bett mit Soli, ich lag in einem Bett mit Fat Tony. Das ist so random, Alter. Das
ich fand's richtig geil. Beide waren frisch bezogen und cozy.
Ja, funny lines manchmal einfach auch das Wichtigste. Wie sieht's bei dir aus? Was ist bei dir so gerade auf deiner, ich sag mal, Hot Rotation Playlist, was du aktuell viel hörst?
Ich höre irgendwie generell eigentlich gar nicht so viel Deutschrap. Aber, also was ich zum Beispiel viel gehört habe, ist das Ryan Brasil, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, kommt, ist so ein UK-Rapper, der ist noch super unbekannt, aber der hat so ein paar Songs draußen, da finde ich einfach jeden Song endkrass. Und da ist zum Beispiel Smiley Grills, ist so ein Song auf so ein Streicher-Sample, wo der so rumschreit und dann so ein bisschen singt und rappt und gibt's auch keine Drums und so, das hat mich irgendwie mal so geflasht. Und der hat auch so genau so Two-Step-Sachen, wo der so sie singt. Also irgendwie ist alles von dem mega geil und auch die ganze Ästhetik. Irgendwie hat er nur so ein bisschen Stuff. Aber irgendwie bin ich auf den gestoßen und fand es direkt super sick.
Also für mich war der neu und jetzt schon eine Empfehlung, wo ich auf jeden Fall reingehen will. Und also der eine Song, den du auf die Playlist gemacht hast, findet ihr jetzt auch auf unserer großen Playlist dann. Der hat mich in Teil schon an dich erinnert, zumindest. Also bei dem Geschrei noch nicht so ganz, auch wenn du diese Parts halt auch durchaus in deinen Songs schon gehabt hast, wo geschrieben, teilweise auch aus dem Background, das ist nochmal krass ballert, aber gerade der ruhige Teil, ich fand eure Stimmfarbe, fand ich das schon teilweise richtig ähnlich, zumindest mit den entsprechenden irgendwie Filtern und Effekten noch drauf. Ja. Also habe ich schon irgendwie geahnt und konnte, also wusste sofort, warum du ahnst, auf jeden Fall. Tipptopp Empfehlung.
Ja, voll, ich glaube, man hört ja, also ich höre oft schon auch oft irgendwie einfach so Stuff, der einfach in meine, ja, ich meine, oder beziehungsweise ich mache einfach auch die Musik, die so genau meinem Musikgeschmack entspricht, ne? Und deswegen so alles, was mich da irgendwie so inspiriert oder so, oder was da in mir reinpasst, das feiere ich dann natürlich auch. Aber ja, soll ich noch mehr?
Bitte, gerne. Ich glaube, alle unsere Zuhörer hören sich gerne ein paar Empfehlungen von dir an.
Ich würde auf jeden Fall mal erwähnen, also Squiff 2000, nicht nur, weil ich mit dem Dude zusammenwohne. Der Song, du hattest recht, Mama, der ist auf jeden Fall, also ich liebe den Song, saugeiler Song und der macht halt schon auch einen sehr eigenen Sound. ist schon so ein bisschen mehr so dieses Gen Z Type Shit, so ein bisschen so Hyperpop Rap und so ein bisschen so ein bisschen so diese Young Generation, aber einfach so super kreativ, wenn man da auf so einem Konzert ist und so. Das ist einfach alles so geil weird und so geile Sounds und so. Und das ist auch irgendwie sowas, was man noch nicht kennt und so, ne? Also das ist so irgendwie, was die jungen Leute machen, finde ich auch immer noch mal so krank kreativ und so. Und er hat auch so geile Visuals auch so teilweise. Bei ihm ist so ein Reel irgendwie so einfach nur so Fotos aus seiner Foto-Library und das dann aber so vom Bildschirm abgefilmt und es kommt aber irgendwie so fresh und dann markiert er zwischendurch irgendwie noch so Schrift und bla bla und also das finde ich auch immer irgendwie inspirierend. Genau. Und dann habe ich jetzt irgendwie, dann will ich auf jeden Fall nochmal Drama Kuba erwähnen. Mein Homie, mit dem mache ich auch eine Platte nächstes Jahr. Den Song Zugriff, den muss man nochmal erwähnen, der ist auch sehr, sehr punkig. Den haben wir gestern gespielt auf einer Demo. Der kommt auch immer gut. Geht gegen die Polizei natürlich, wie immer.
Da sehe ich mich.
Ja, aber es ist so, der ist.
Wollen wir darüber auch nochmal kurz sprechen? Ey Leute, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, da ist jetzt eine neue Folge Hype Culture raus. Die beschäftigt sich mit dem Thema ACAB. Warum hassen alle die Polizei? Schaut doch mal rein auf YouTube.
Vielleicht hat jemand, der im Podcast hier mitspricht, die federführend geschrieben.
Habe Skript geschrieben, plus aber auch Shoutout an die Arbeit der Redaktion, die dieses Skript auch wirklich in eine sehr, sehr angenehme Form nochmal gegossen hat, was so das Storytelling angeht und so weiter. Also da haben auch noch viele andere Leute irgendwie cool mitgewirkt, plus alle Leute, die so Motion Design und Grafik gemacht haben. Das ist wirklich ein endgeiles Level geworden in dem Fall. Plus die Gäste sind tatsächlich auch wichtig, um so irgendwie gute Perspektiven, auch persönliche Perspektiven auf so, was sind eigentlich echte Erfahrungen mit der Polizei und warum haben Leute Schiss vor der Polizei und warum entsteht irgendwann Hass auf die Cops. Also es ist schon eine Folge, die, glaube ich, echt viele gute Perspektiven auf dieses Thema einbringt. Also schaut euch das gerne an auf dem Hype Culture YouTube-Channel.
Hype Culture auf jeden Fall sehr cool. Finde ich auch sehr, sehr nice. Bist du da schon lange dabei?
Zweite Folge erst. Also seit letztem Jahr irgendwie. Mhm. Hoffentlich more to come. Aber ich habe ja auch noch meinen Dayjob und muss hustlen. Also ich habe leider, also das ist halt so, ich mache mein selbstständiges Business. Ich habe immer, für mich war irgendwann die Entscheidung halt so, dass ich mir schon einen normalen Day-Day-Job, quasi so 9-to-5 in Teilzeit gesucht habe, auch relativ bewusst, weil ich halt sonst eher dieses so Existenzangst kickt irgendwie rein und ich habe Angst, dass ich dann meine Miete mir irgendwann nicht mehr leisten kann oder sonst wie. Und deswegen bin ich irgendwie diesem Safe-Ding eher so ein bisschen gefahren, um genau eher so im Büro zu hocken, aber dafür Safe Cash zu haben. Aber es bockt natürlich dann immer, wenn man dann tatsächlich nochmal so ein paar freiberufliche Aufträge irgendwie macht und dieses so für Hype Culture schreiben und mit den Leuten der Redaktion zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall bockt sehr daher. Ja.
Vorher, wo waren wir? Wir waren eigentlich noch. Du wolltest noch andere Menschen so Empfehlungen raushauen.
Ja, ich schaue da trotzdem noch mal Drama Kuba auf jeden Fall.
Ja, also safe.
Über dessen Album haben wir ja auch schon gesprochen. Und das ist ja auch über Bagage rausgekommen. Und also mit Project Pat einfach drauf. Also so ein Album kommt über ein Leipziger Untergrund-Label, was gerade immer noch am Aufbauen, Entwickeln und noch besser werden ist. Und es kommt trotzdem so ein Projekt raus. Also ich finde, das habe ich ja damals auch schon gesagt, das ist schon echt irgendwie ein Ausrufezeichen und schon ganz schön krass.
Ja. Das war richtig krass, das Projekt mit Kuba. Und das lief ja auch extrem gut. Ja. Und das war auch für auf jeden Fall auch für die Bagageleute auch auf jeden Fall ein ganz schöner Aufriss.
Glaube.
Aber am Ende hat ja alles gut geklappt und am Ende sind alle happy. Aber ja, voll. Also auch so diese Release-Party war auch krass, wo halt also auch alle möglichen Leute am Start waren und so. Das war schon geil.
Ja, so nice. Jo, soll ich kurz
bei
Honorable Builds? Ich mach hier Bogen von Tape Fabrik. Wir haben das hier im Vor- und im Nebentalk schon mal gehabt. Aber also das Beeindruckendste neben dem Moshpit, der für unseren Podcast entstanden ist, war einfach die Performance von der ganzen Crew zu sehen, wo unsere Gäste auch Teil von waren, wo Helmut gerappt hat, wo Gustav Ganz gerappt hat, wo aber auch federführend Miasset K gerappt hat, außerdem noch Lucky Kaiser, Papa Diklo an den Decks, diverse andere Gäste noch. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Rafiki auch noch Teil dieser Crew gewesen. Richtig viele wichtige Leute, aber so Miasset K einfach der Outstanding Act, die Outstanding Presence auf diesem Festival gewesen. Und ich muss den Song auf die Playlist packen, euer Hass prallt von mir ab, produziert von Gustav, er rappt auch drauf. Geisteskrankes Sample, was da geflippt wurde. Ich bin mir irgendwie so 100% sicher, dass das auf keinen Fall geklärt ist, dieses Sample. Ich hoffe, der Song ist trotzdem noch sehr lange auf Spotify online. Und möchte auch noch Happy Beat von Mias und Rafiki drauf machen. Es ist einfach die Dummgehung, wie sie im Buche steht. Und es war einfach so funny, so Entertainment und kreatives Genie möchte ich an der Stelle ausrufen für Mias ZK und Gang Leipzig Represent.
Ja, Mann, shout out, Alter, geilste Leute.
Bin ja im Leben.
Ja, Mann. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig viel von mir selber drauf gemacht, aber du hast einfach auch nochmal, damit wir es kurz erwähnt haben, ich glaube, viele Leute haben es mitbekommen, aber Little Sims hat ein neues Album gemacht und das ist wirklich auch hervorragend geworden. Also das ist auch so dieses Album, wo mir dann Leute, die eigentlich keinen Hip-Hop hören, die schreiben mir dann, oh, hast du schon ein Little Sims Album gehört? Und das ist einfach krass geworden. So, ich überlege, ob ich zum Konzert gehe und ich so, ja.
Ich finde, ne? ja, voll. Ja, sie hat es aber auch zu Recht so einer nur Hip-Hop-Bubble rausgeschafft, auch schon seit Zeiten, einfach weil es musikalisch auch zu krass und anspruchsvoll ist, wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, so wie entstehen deine Songs, wie entstehen die Beats und ist wirklich viel selbst eingespielt oder ist es so alles eher so Maschinending und du meinst ja auch schon, nee, da wird schon viel auf Knöpfe und in Tasten und auf Seiten gehauen und gedrückt und so weiter. Das ist halt bei dem Little Sims-Album auch absurd dolle der Fall und man hört einfach raus, dass dieser Arrangement, diese Musik, die das alles unterlegt, absurd gut sind, einfach mit ganz viel Liebe zum Detail irgendwie gemacht und dann kommen halt ihre absurden Skills dazu, plus diese, ich sag mal, dieser bisschen Wut und Hass, den sie auch mitgebracht hat, weil es ja schon auch so ein bisschen eine Art von Revenge bzw. Verarbeitungsalbum ist, weil sie einfach von einem der closesten Friends und musikalischen Begleiter gerippt wurde und Geld mehr oder weniger krass betrogen wurde und das ja so ein bisschen aufarbeitet, deswegen ja auch direkt am Anfang der Track Thief, weil quasi einfach Geld mehr oder weniger gestohlen wurde, was sie ihm geliehen hat. Okay, und also genau, inhaltlich auch ein heftiges Album auf jeder Ebene einfach abgeliefert. Ja,
ja, auch geil, dass Michael Kiwanuka da damit drauf war. Den feiere ich auch übelst hart.
Dame, habe nicht auf dem Schirm. Ich gucke immer nur auf Obang Jaya, der auch auf dem Album drauf ist.
Leben ja, da kommt einfach, ey, Obang Jaya Feature einfach mal so der krasseste Vibe, wo du weißt, du kriegst halt irgendwie so ein Ding, wo
aber,
du
bleiben kannst. Aber wer ist er?
Ja, der hat, der singt halt, ist ein Sänger, keine Ahnung. Der macht halt, der hat einfach überkrasse Songs gemacht. Also Love and Hate von ihm, das habe ich einfach wirklich eine ganze Weile immer wieder gehört. Der hat mich so runtergeholt, so in krassen Momenten. Also der hat, ist einfach irgendwie so ein Typ, der einfach für mich krasse Musik macht und das klingt halt wirklich teilweise wie, als wäre es wirklich straight aus den 70s oder so und
stark.
Aber wirklich extrem heftige Musik müsst ihr hören. Ist wirklich, also es hat nichts mit Rap zu tun, aber es ist einfach sau nice.
Nice Empfehlung, werde reingehen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, was habt ihr noch?
Warte mal, ich muss mal kurz reingucken. Ich hab auf jeden Fall wichtig zu erwähnen für mich Irre mit Mackes Stunts. Mackes sowieso schon immer irgendwie auch so ein kleines Vorbild von mir gewesen. Einfach so, was die Konzerte angeht und so, wie yeah, kreativ der rangeht und wie frech das immer war. Also so irgendwie ist so. Yeah. Aber so Irre auf jeden Fall für mich einfach einer der krassesten Songschreiber überhaupt in Deutschland. Also so der, wenn so, man hat ja immer so viele Freunde, also das ist halt auch ein guter Freund von mir und immer, man hat immer wieder Freunde, die eben irgendwie was vorspielen und man ist immer so, ah, oh, nice und so, und dann hört man es ein paar Mal und dann checkt und dann ist man so, ah, ja, ist schon geil. Aber ich muss erst oft Songs irgendwie immer ein paar Mal hören, bis ich sie so richtig gette, wenn Leute mir die so zum ersten Mal vorspielen oder so. Aber Irre ist immer so, wenn er mir was vorspielt, dann bin ich immer direkt so, boah, krass, weil es immer direkt halt einfach was mit mir macht, so, weil er einfach, oder auch wenn ich mit ihm zusammen, ich habe schon echt ein paar Songs mit ihm auch gemacht, die jetzt noch rumliegen oder so, immer wenn der so schreibt, ich bin immer erstmal so runterschreiben, dann überarbeite ich nochmal und dann dies und das und der ist so, der zieht sich zurück, schreibt eine ganze Weile rum und so und zeigt auch die ganze Zeit nichts und dann kommt er irgendwie mit was dann einfach so richtig Hand und Fuß hat, so, und bist so, boah, krass, okay, schreib mal nochmal um.
Ja, stark.
Also das ist der neue Song von den beiden Stunts, ist voll sweet.
Nice. Ja. Jo, bei mir auf der Liste, die würde ich gerne noch raushauen, ist eine neue Entdeckung. Von mir habe ich auch etwas später entdeckt, aber es ist einfach die 2K-Mafia. Kommen irgendwo ganz aus dem Süden, wenn ich nicht, also es kann sein, dass es St. Gallen sogar ist, dann wäre es Ausland. Es kann aber sein, dass es einfach krass Süddeutschland ist. Es ist für mich no hate und so weiter, aber es ist für mich basically the same, weil irgendwie alles, was so und unter, keine Ahnung, weiß nicht, alles, was unter Erfurt ist, ist für mich eigentlich so, oder unter Wiesbaden oder sowas, unter Frankfurt-Ecke. Das ist für mich alles dasselbe, weil ich da einfach nie unterwegs bin. Aber die machen geisteskranken, so Sample-basierten Scheiß, der diesen Oldschool-Flavor hat. Aber, also genau trotzdem sehr frisch vorgetragen klingt. Es gibt diesen Song Halunken und Ganoven. Und ich schwöre, so da kommt halt erstmal ein krasses Sample irgendwie rein, was so ein bisschen den Mut gibt. Und dann kommen basically nur so Reinkommen-Geräusche. So Rapper kommt rein auf den Beat, so, oh yeah, okay, let's go. Whatever, so Einstieg, ohne dass du schon irgendwie Text-Rap. Und ich schwöre, für die ersten so 10 bis 15 Sekunden denkst du einfach, Soli wird gleich auf diesen Beat rappen, weil diese Stimme sich so exakt wie diese anhört. Und dann werden die ersten Worte gedroppt und es ist direkt ein Wortschatz, dann würde Soli halt niemals rappen, so, weil es wird das Wort Halunken halt einfach gedroppt. Aber das ist krass dope und es hat richtig Bock gemacht, so auch die Storyteller von den Jungs anzuhören, die, glaube ich, auch alle noch echt jung unterwegs sind. Man merkt das so ein bisschen. Mhm. Die rappen noch nicht so viel mit Referenzen, die erzählen halt nur so aus ihrem eigenen Scheiß und haben noch nicht so viel TV-Serien geguckt, was halt auch ganz okay ist. Ja, also gesund auf jeden Fall, aber ist dope, hat gebockt, möchte ich gerne mehr von hören, hoffe, es kommt auch noch mehr 2K Mafia Shoutout.
Ja, hab ich auch noch nie gehört.
Ja. Ich habe das von mir noch, ich habe das vorhin schon irgendwie auf unsere Playlist geschoben, weil wir kurz über Bilbo gesprochen haben, weil ich mich, wie gesagt, auf das Album sehr, sehr freue und habe deswegen eben zwei und auch Ellenbogen drauf gemacht, aber ich glaube, das war gar nicht auf dem Album, sondern das ist auf dem Tom's Beats.
Ja, wollte gerade sagen, aber wir können einen Shoutout geben für euren gemeinsamen Song, ja. Ellenbogen einfach.
Ja, safe.
Ja, magst du kurz noch ein bisschen Background erzählen vielleicht, wie er entstanden ist? Also dieses Tom's Beat-Album ist ja quasi wirklich so ein Producer-Album mit ganz vielen Rappern drauf, ja, und so voll. Weiter und ihr seid Teil davon.
Ja, ich bin einfach voll gut, mega gut mit Bilbo befreundet und Bilbo hat mir einfach den Track gezeigt und hat dann gefragt, ob ich Bock habe, die Hook zu machen. Also so, erst sollte ich einen Part machen, dann meinte ich, ey, ich schaff das nicht so zeitlich. Dann hat das Miramare gemacht, der einfach auch einen mega stabilen Part abgeliefert hat. Und dann habe ich einfach fix eine Hook aufgenommen und dann hatten wir einen Song. Und dann dachte ich so, das ist halt so ein Song auf der Platte. Und dann war das eine Single irgendwann und dann wurde ein krasses Video gedreht. Und das hat mega Bock gemacht mit den Jungs, da irgendwie bleibt in Hamburg abzuhängen und so irgendwie das Video zu drehen. Ja, das war einfach so voll schnell entstanden.
Ja, so nice. Also schaut es auch Miramare, der sowohl auf diesem Track rappt, als auch auf dem zweiten Track ja einen Rap-Part selber hat und ja der Main-Producer für das Bilbo-Album wird. Also auch jemand, über den ich jetzt dann erst in diesen ganzen Kontexten zum ersten Mal überhaupt gestolpert bin, aber jetzt dann halt doch relativ viel auch direkt und sowohl musikalisch irgendwie, was das Beat-Producing angeht, als auch so rappend. Sehr frisch alles.
Ja, voll.
Ja.
Ich habe das Gefühl,
unsere Honorables Liste ist weiterhin sehr lang, deswegen gebe ich das Wort gerne nochmal an dich, nochmal weiter, Dizzy. Was willst du noch unseren Zuhörerinnen empfehlen?
Verlieben von MC Windhund, aber ich weiß weder so richtig, wer das ist, noch irgendwas. Ich habe einfach nur seit dem ganzen Tag schon Ohrwurm davon, weil es bei TikTok, bei Instagram die ganze Zeit irgendwie angezeigt wurde.
Manchmal geht's
aber
auch so.
Aber auf jeden Fall irgendwie mega der Ohrwurm. Also die Hook fand ich irgendwie geil, aber ja, da wird über irgendeinen unseren Rick gerappt, verlieben oder so, keine Ahnung.
Ja. Also ich fand crazy den Song Arbeit ist heilig, den du auf die Playlist noch drauf gemacht hast. Das war so eine funny, aber auch treffende Auseinandersetzung mit dem Konzept Lohnarbeit. Song von Sebastian der Saubere und Muckel. Aber habe keinen von beiden jemals schon mal gehört.
Ey, hab ich Song wirklich, extrem stark. Ich bin wirklich vor kurzem drauf gestoßen, Sebastian der Saubere. Also wir haben ja über Videos geredet und das war seit langem einfach das Video zu diesem Song war seit langem ein Musikvideo, das mich richtig geflasht hat, weil es so geil, also da passiert so viel geiler Scheiß, es ist so entertaining bis zum Schluss. Auch nochmal so irgendwie vierte Wand durchbrochen und was weiß ich und dann läuft da der Abspann und du denkst, okay, es ist jetzt vorbei, dann geht's auf einmal nochmal weiter. Und also wirklich ein saugeiles Video und das muss man auf jeden Fall mit diesem Song zusammen gucken. Und er hat wirklich, ich habe irgendwie 2-3 Videos von ihm geguckt und in den Songs und ich fand es alles sau nice. Also ich glaube, der hat noch eine große Karriere vor sich, auch wenn es natürlich super edgy Mucke ist. Aber ich feiere das. Es ist halt so voll so ein bisschen so diese Sleaford-Mods-Richtung, falls ihr das kennt. So.
Ja, klar. Und ich meine, das ist halt so das Minimalste, was du irgendwie an Punkmusik eigentlich machen kannst. Also auch die Performance, das ist ja einfach das Andrew, also das ist ja basically... Andrew steht mit so Laptop, der irgendwie auf Bierkästen ist und drückt halt auf Play und Jason singt, rappt, spuckt ins Mic halt einfach rein. Das sind das Default Mods Performances. 10 von 10.
Voll. Find's mega. Ich lieb das auch übelst.
Ja. Mann. So, ey, geil. Ich bin auch da rippe ich deine Playlist so, weil ich lieb ja auch die Musik von Future Way und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass sie gerade jetzt wieder einen neuen Song rausgebracht hat oder halt irgendwie von der Woche. Glow Up. Ich glaube, ich habe den auch
letzte Woche auch live gehört, weil die Vorband war bei einer Band, wo ich war. Ja. Ah. Das war einfach auch stark.
Bei Deichkind vielleicht?
Nee. Bei Rolf Jacko,
dem Transati-Boss.
Geil. Natürlich bin ich da.
Na, den habe ich natürlich draufgepackt, weil sie halt eine gute Freundin von mir ist.
Wir waren ja, also ich liebe auch eure Songs zusammen. So, dass die, ich weiß auch, dass die, als ich Future Bear auf ihrer Tour gesehen hatte, spielt sie auch Brave, spielt sie dann, glaube ich, auch fast als letztes sogar. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Banger, der nochmal richtig zum Abgehen einlädt, finde ich auch geil.
Ja, und der Song jetzt, den hat sie mir schon vor einer Weile gezeigt und sie hat mir extrem viele Demos, einige Demos gezeigt, die alle wirklich krank hittig sind, so.
Ja.
Und der Song jetzt ist halt so eine Auseinandersetzung immer wieder mit dem Ex-Freund, aber halt richtig geiler hittiger Song halt.
Wenn du sie das nächste Mal siehst, richte ihr von ihr aus, dass ich ihre Musik total liebe, aber ich am allermeisten mag, wenn sie irgendwie so giftige Rap-Parts spuckte, wo sie auch ein, zwei Songs hat. Da kann sie gerne mehr davon machen. Das ist mein Fanwunsch an der Stelle.
Ich würde auch noch was kommen, glaube ich.
Ja, geil. Das freut mich zu hören. Da lass ich gerne überraschen. Mhm. So. Ja, nice. Okay, David, noch was von dir?
Ja, ich mach nochmal den Sprung ins Internationale. McKinley Dixon hat ein Album rausgebracht, das heißt Magic Alive. Ich würde gerne die Songs Crooked Stick und Recitative mit Taylor Banks drauf machen auf die Playlist. Habe ich vielleicht Bock, in einer ganz regulären Folge, wenn ich mich nochmal richtig diesem Album widmen konnte, nochmal richtig reinzugehen. Das ist auch also sehr so philosophisch, thematisch angehaucht, wo es schon so viel um zwischenmenschliche Erfahrungen und eben so dieses Magie-Thema schon geht. Jetzt nicht in so einem funny Zauberer-Dings, sondern schon so halt so ein bisschen das, was du vorhin beschrieben hast, so Magic Moments, so ein bisschen, also ein bisschen Magie, so durch das reale Leben durchaus ziehen kann und an welchen Stellen man es beobachten kann. Absurd instrumentiert, sehr Jazz-influenced, auch alles basically live eingespielt, teilweise psychedelisch. Und es ist tatsächlich so könnte am Ende in der großen Top-10-Liste des ganzen Jahres landen, Album. Also ich bin mal gespannt, wie das noch altert. Gehe vielleicht irgendwann noch tiefer rein, für den Anfang erstmal eine Hörempfehlung, stürzt euch rein.
Geht's hier um als Sweatshirt-Song gerade? Ja.
McKinley Dixon.
Ich hab schon weggeschoben.
Ach so, okay. Sorry.
Es wird immer kürzer, weil ich mach den Song immer raus.
Hab ich vorher auch noch nie, kannte ich vorher gar nicht.
Ja, ist tatsächlich krass. Also sollte man sich wirklich geben. Ja, Sweatshirt-Song mit Maybe, auch auf die Playlist, krank Sample-basiert, wieder kommt. Also Offbeat gerappt, aber es sind halt wirklich sehr gute 2 Minuten, weil es so ultra dicht ist einfach. Also ist schon krass. Plus, glaube ich, ist fast das erste Mal, dass Maybe, glaube ich, einen Feature-Gast überhaupt hatte. Könnte wirklich sein. Also History made. History made für Sample-basierte Beats.
Geil.
Ja, man.
Yo. Und ich find's geil, dass du Joey Balance und JPEG Mafia, also das, oder hast du drauf
gepackt? Ja.
Den Song feiere ich auch so hardcore ab. Das ist so ein geiler Track.
Ja, ist ein wichtiges Meetup. Also hier wünsche ich mir auch wieder, nochmal liebe Grüße an dich, Torben, wünsche ich mir auch wieder, dass Torben am Start ist. Der hat mich oder uns letztes Jahr halt zu Joey Balance und Bray irgendwie introduced. Und am Anfang war ich echt noch so kurz, vielleicht cringe oder es ist doch cool. Also ich musste mich erstmal irgendwie damit zurechtfinden und mittlerweile denke ich so, Nee, die haben schon eine sehr klare Vision, die Jungs, die ziehen halt einfach so konsequent durch. Ich war einfach noch nicht ready. Jetzt bin ich ready.
Ja, das ist schon crazy. Also ich feiere die auch schon eine ganze Weile. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe nur so Live-Videos gesehen. Da spielen die halt die ganze Zeit irgendwelche Dubstep-Remixe und so.
Perfekt.
Ich finde diese ganze Energy halt saugeil. Und
das ist auch so schade. Die sind ganz viele auch auf europäischen Festivals unterwegs, aber da, wo ich bin, sind die leider nicht. Und ich so, das ist eigentlich so geil.
Die haben auch immer einen krassen Run dafür, dass die halt so diesen Oldschool-Shit machen.
Ja, und irgendwie so. Ja, aber irgendwie auch, also irgendwie Oldschool ja, aber irgendwie auch nicht. Weil
ja, so irgendwie alles trotzdem voll Gen Z und total fresh, ja.
Ja,
aber
ja.
Diese, ja, einfach. Ich weiß auch so, das ist so das, worauf ich mich einigen kann, wenn ich wieder in Erfurt bin, mit meinen ganzen Hip-Hop.
Oh, wirklich? Hat
Freunden da.
Ja, gut.
Dann ist so, ey, zack, guck mal das. Also das ist das, was dann alle total cool finden, so von meinen alten Brees irgendwie.
Ja, nice.
Aber das hat uns mal damals so ein Dude in München gezeigt, im Backstage, ich glaube, der Security oder so. Und er war mit dem Backstage. Oder war das der Veranstalter? Also ich weiß es gar nicht. Irgendjemand war gerade beim Backstage mit dabei und hat das so angemacht. 2023.
Boah, krass.
Und dann, seitdem bin ich auf jeden Fall krass drauf hängen geblieben. Shoutout geht raus, ja.
Ja, so cool auf jeden Fall.
Okay, willst du noch 2, 3 Sachen drauf machen oder sind wir durch?
Also ich habe jetzt noch von Pete, I'm So Tired. Yes, der hat Der hat Fugazi gecovert. Finde ich so nice, das auf Spotify zu hauen.
Heftiger Move, ja.
Und ich liebe den Song von Fugazi auch einfach. Und Pete macht aber auch selber sehr kreative, sehr geile Musik und spielt auch jetzt irgendwie immer mehr Klavier, habe ich gesehen in seinen Stories.
Ja.
Und ich glaube, das wollte der mit dem Song zeigen. Aber der hat zum Beispiel der Anfang von seiner Platte, die er irgendwie kurz sich rausgebracht hat, da spielt er auch Klavier und so. Den, ja. Einmal da den auch, mag ich den ersten
da Song. Da gibt es auch ein sehr längeres Videoprojekt dazu, wo die ganze EP auch quasi so ein kleiner Film ist. Also mhm. Ist auch mal viel Mühe so in
übers, das ja.
gelegt wird.
Voll. Ja, ja. Stark. Habt ihr das schon besprochen, die Platte hier?
Ich glaube, also, das haben wir tatsächlich bisher, haben wir schon
besprochen. Also Weich haben wir zumindest
besprochen. Ja, Weich haben wir ewig lang besprochen, aber jetzt ja. die neue EP mit
ich glaube, das noch nicht. Nee.
Noch nicht.
Aber ja, liebe Grüße gehen raus, wir holen das vielleicht noch mit Torben nach.
Ja, wir haben ich glaube ja, auch, das ist auch so ein Torben.
Wir haben ja tatsächlich auch unverhoffterweise auf der Tap-Fabrik auftreten sehen am Freitag, womit irgendwie niemand gerechnet hätte. Und er meinte so, bis eine Woche vor dem Auftritt oder ein paar Tage davor, er selber halt auch nicht. Aber es war ehrlich gesagt voll der wholesome, schöne Moment, das ganze
Tizzy, das Internet.
Genau, das ganze die Internet-Crew zusammen auf der Bühne zu sehen. Insofern, das war auch ein cooler Moment von diesem Festival auf jeden Fall. Grüße an alle gehen raus. Bitte. Wir lieben euch. Also
ja.
Speziell an Tizzy, der sich darüber beschwert hat, dass wir hier darüber reden, dass seine Lines sich nicht ganz sauber reimen.
Ich möchte mich davon distanzieren. Das war jemand anderes in dem Podcast, der es gesagt hat.
Das war mein Zwillingsbruder Gabor. Ich war das nicht.
Das ist so eine Referenz, Alter. Okay.
Ich habe noch ein paar Songs, ich würde die einfach mal ganz schnell
einfach raus. Ja, bitte.
Also einmal Hunger von Tapehead und Noni, einfach weil ich die Produktion immer so mega geil finde. Mit Tapehead habe ich vor kurzem einen Song gemacht. Ach, der ist noch, ich weiß nicht, wann der mal irgendwann rauskommt, aber der ist auch sehr geil geworden und ich mag diesen ganzen Vibe daran übelst und so. Und bin gespannt, was da noch so passiert. Dann Juno 030, Schwebebahn. Juno finde ich überkrass. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen hören dürfen von ihren zukünftigen Projekten und finde einfach extrem krass, wie sie schreibt und so ihre Geschichten erzählt in Texten. Und das ist einfach so, hat mich irgendwie sehr abgeholt, gerade wenn bei ihren sehr persönlichen Songs, gerade wenn sie rappt vor allem. Softboy Evo, Private Miller und Dexter, Catfish, einfach weil ich mich mega freue, Private Miller auch mal wieder auf einem Beat zu hören. Young Meyerlack und Dexter Beats immer geil, Softboy Evo auch richtig geiler Typ, mit dem würde ich gerne auch nochmal irgendwie mal zusammenarbeiten. Dann habe ich Schau auf von A zum J, den habt ihr glaube ich noch nicht besprochen hier, den Song, weil ich einfach diesen Song jetzt ein paar Mal gehört, immer mal wieder gehört habe und den einfach irgendwie sau stark fand, so vom Storytelling und der Produktion und was da so alles passiert in diesem Song.
Ja, ja, also wirklich die Hälfte deiner Liste ist halt auch wirklich so Releases, die wir so ein bisschen vergessen haben, leider. Also ja, zum Beispiel A zum J Album ist einfach so ein bisschen über uns drüber geflogen, weil eigentlich natürlich total Rapper, den wir besprechen. Wir waren auch bei diesem Album, was er davor gemacht hat, dieses sehr persönliche, ruhige Album waren wir halt auch, also zumindest, nee, wir waren alle drei auf dieser Release-Show, die er in Berlin im Hall gespielt hat und so weiter. Also schon Mucke, mit der wir connecten. Ich glaube, wir müssen in dieses Album einfach nochmal reingehen.
Ja.
Das gilt, by the way, auch für das Softboy-Evo-Album. Das haben wir sogar schon von Zuhörerinnen als Wunsch gekriegt, dass wir uns das anhören und besprechen. Das haben wir noch nicht gemacht.
Ah, ich habe Softboy-Evo bei euch in der Playlist gesehen und gedacht, das hättet ihr schon besprochen.
Ja, ich glaube eher so einzelne Songs, oder so ein Feature-Part oder so. Aber ich glaube, dieses Album ist es schon wert, weil ich bin dann neulich so in 2-3 Songs rein, war so, ah, Dame, ich hab was verpasst, aber ich hätte auch Schirm haben müssen, also.
Ja. Ich glaube, eigentlich genau das gleiche können wir jetzt zu dem nächsten Song, den du wahrscheinlich noch shoutouten wirst, ist von Soli, oder mit Album auch.
Aber das ist sehr frisch rausgekommen, da hatten wir noch keine
Chance. Das werdet ihr bestimmt noch besprechen, das ist ja mir so. Ich habe mich echt überlegt, ob ich es überhaupt reinmache, weil über den schon genug geredet wird überall.
Ja,
oder sehr viel geredet wird. Aber ja, ich finde diesen Song einfach von der Produktion irgendwie sehr geil. Und generell, Soli, gucke ich immer wieder gerne rein, weil ich es einfach so immer sehr, sehr frisch finde und auch wenn da immer viel Unsinn gerappt wird und so, aber so einfach so diese ganze Performance und so der ganze Vibe holt mich schon immer wieder auch extrem ab so und genau.
Ja, bei ihm auf jeden Fall auch echt immer das Gefühl, dass es auch auf jeden Fall ein Künstler, der es schafft, halt sich von klassischen Deutschrap-Konventionen immer wieder zu lösen und was Neues draus zu machen, obwohl er diesen Flavor irgendwie aufrechterhält und so zum Beispiel dieses so ein bisschen Scheiß drüber rappen auf den Beat, dann trotzdem ein wichtiges Element ist. Aber ja, das ist also, ich finde auch
das immer halt krass. Das ist halt süß. Ich meine so inhaltlich, man merkt, er schreibt alles sehr schnell. Das ist halt irgendwie so dadaistisch und immer so. Ich höre das auch immer wieder gerne und gerade deswegen mochte ich aber diesen, also ich mag echt nicht alles von diesem Album, aber gerade diesen Du-Song mochte ich extrem gerne, weil es einfach so ein super sweeter Love-Song ist und der irgendwie nochmal dadurch so raussticht und der auch atmosphärisch einfach mich extrem abholt.
So nice.
Okay. Ey. Wahnsinnig viel Empfehlung rausgehauen, aber ich glaube, alle halt wirklich auch sehr, sehr wertig und
ich glaube auch
wert, empfohlen zu werden. Und ich glaube auch schlussendlich jetzt eine längere Folge, als wir es vielleicht vorgehabt haben.
Yes, sir.
Aber ja, es war halt einfach auch wahnsinnig spannend, sich lange mit dir über deine aktuelle Musik
gewesen
zu hören, Dizzy. Also vielen lieben Dank, dass du nochmal da
warst. Gerne, ich bin auf jeden Fall mega betrunken, Alter. Während wir gequatscht haben, 3 Bier gekillt. Ja.
Ey, danke für deinen Besuch und alles, was du erzählt hast. Wir hatten eine Menge Spaß damit und es war sehr wertvoll für uns, glaube ich, so deine Perspektiven da zu hören. Für uns ist es eigentlich auch so nice, wenn halt mal jemand reinkommt, der ganz viel anderen Scheiß in eine Playlist zum Beispiel mit Haut, abgesehen von deinem Album jetzt so, und einfach so mal coole neue Empfehlungen gibt. Insofern, danke dir.
Ja, ey. Danke euch, dass ich hier sein darf. Große Ehre. Ich höre immer wieder Folgen und
das
ich fühle mich wirklich geehrt, hier mal auch mal der anderen Seite zu sein.
Ja, hervorragend.
So soll es sein. Ich möchte zum Abschluss vielleicht noch sagen, wenn euch dieser Talk gefallen hat, wenn euch die aktuelle EP von Dizzy gefallen hat, kommt doch vielleicht zu seinen Release-Konzerten. Es gibt am 22. September eins in Leipzig, es gibt am 30. September eins, das ist in Berlin. Gibt, glaube ich, noch Karten, hoffe ich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber kommt doch vorbei. Wir haben es schon in der Folge festgehalten. Live lohnt immer. Es hittet nochmal anders. Ich werde auf jeden Fall auch in Berlin am Start sein. Kommt rum.
Ja, es wird krass. Wir haben uns einiges überlegt und es wird auf jeden Fall nochmal anders als die bisherigen Shows.
Ja, Mann. Nice.
Okay,
habe Bock. Hey, dann machen wir es, wie es gute Tradition ist im Rap-Stammtisch und würden dir gerne das letzte Wort überlassen, bevor wir die Folge abcutten.
Leute, redet alle miteinander, seid nett, setzt euch mit den Themen richtig auseinander und Weltfrieden.
Perfekt.
Und hört meine EP.
So machen wir es.
Danke. Und kommt zu den Shows und hört den Podcast. Und ich muss jetzt pinkeln.
Brrr. Yes.